Hallihallo und herzlich willkommen zur inzwischen neunten Ausgabe vom Blast of Eternity Podcast. Der liebe Ben ist heute leider krank, deswegen müsst ihr mit mir Schorsch als Moderator vorlieb nehmen. Ja, auf jeden Fall gute Besserung, Ben. Muss sein. Wer hat denn da gerade schon reingelabert?
Das bin ich, Markus, und mit mir dabei ist...
Ich, der Chrisse oder Christian.
Und ich darf natürlich auch nicht fehlen, wenn es was zu tun gibt, Tobi. Und ich hoffe, dass Ben schon wieder gesund ist, bis wir den Podcast veröffentlichen und die Genesungswünsche natürlich dann ins Leere laufen.
Sehr gut. Und wir haben heute auch einen Gast dabei, nämlich Malik Aziz von Starter Revolution. Und du wirst heute den ganzen Podcast über mit uns diskutieren und Dinge erzählen und Dinge tun. Ist das richtig?
Na, ganz im Ernst habe ich keinen Bock mehr, weil Ben ist krank und eigentlich bin ich wegen Ben hier. Also ich würde mal sagen, ruft mich einfach dann nochmal an. Ne? Ja, war schön. Tschüss zusammen.
Ciao. Jo, mach's gut.
Okay, tschüss. Das ist das Ende dieses Podcasts. Folge 10 kommt dann.
So, haben wir den Jingle? Moment, ich holen. Nee, vielleicht beginnen wir tatsächlich mit den News. Wie jedes Mal. Uns ist letztes Mal tatsächlich ein dummer Lapsus unterlaufen. Wir hatten gesagt, dass Miseration bei dem hochkarätigen Label Nuclear Blast unter Vertrag stünde. Das ist leider falsch. Sie sind eher so bei auf der Krustelkiste gelandet. Richtig?
Bei mir hat gerade das Internet ausgesetzt. Was hast du gesagt?
Dass Miseration nicht bei unser Herz allerliebsten Nuclear Blast gelandet sind, sondern eher so auf der Gruselkiste, was das Label anbetrifft. Nämlich bei Massacre. Das war eine Richtigstellung, die wir noch nachreichen mussten.
Genau. Kann mal passieren. Beide Labels sind in Baden-Württemberg beheimatet.
Ja, und auch gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Also eines ist ein bisschen größer als das andere.
Und auch gar nicht so weit von uns. Aber gut. Das ist in Baden-Württemberg jetzt nicht so.
Also solche Stellung, genau, Miseration Release bei Massacre, aber das tut der guten Musik hoffentlich keinen Abbruch.
Genau. Ist, glaube ich, scheduled für Sommer, September 2021. Ich habe letztens einen Release-Plan gelesen.
Ich bin's gespannt.
Genau. Weiter geht's.
Das nächste hatte ich eingetragen. Es gab nochmal was auf der schon viel besprochenen Wackenbühne, nämlich ein Charity-Festival, Lauter werden, was jetzt eigentlich nichts mit Metal zu tun hat, außer dass es immer auf dieser Bühne war. Ich habe ein bisschen reingeschaut und es gab irgendwie keine wirkliche Verbesserung zu dem Sabaton-Auftritt, den wir auch schon lang und breit besprochen hatten.
Also immer noch zwei Polygone für die Kulisse und auch irgendwie ein Raytracer aus der Mitte der 90er.
Ja, wobei, dadurch, dass es so ein bisschen so Mainstream-Bands waren, die man auch schon öfters im Fernsehen gesehen hat, also hätte es auch einfach ein ganz normales Fernsehstudio sein können. Also es war jetzt kein nicht anders wie jetzt irgendwie
ZDF,
Peter Maffay bei Wetten, das oder so.
Fernsehgarten, oder hier große Wetten, das Bühne. Ja, doof. Ja, da hätte man, glaube ich, mehr draus machen können. Wer hat denn da alles gespielt? Ja, natürlich, Ray Garvey darf nicht fehlen. The Bossos,
Arde, die habe ich gesehen, Tavien. Genau. Also den letzten Teil davon.
Also die einzigen, bei denen ich mich jetzt nicht mit Händen und Füßen wehren würde, wären wahrscheinlich die Fanta 4 gewesen und Joy Delaney. So die gute Sturgarter-Connection hier.
Sturgarter-Family.
Kolchose heißt es, glaube ich. Also die Stuttgarter sagen, sie sind in der Stuttgarter Kolchose.
Wichtig, wichtig, ja.
Ja.
Und holt mich mal ab, für was genau war das jetzt ein Charity?
Das ist doch egal, Hauptsache Charity.
Es steht für Künstler und Crews, also eigentlich auch so ein bisschen in diese Alarmstufe Rot Kampagne mit rein, glaube ich. Also ja, weil allen ja das Geld fehlt und so.
Ja, wird ja wohl leider auch noch eine Weile so bleiben.
Ist ja auch richtig.
Wobei ja generell irgendwie die Agenturen fleißig dabei sind, ab Sommer, also pendelt sich jetzt so ein bisschen so ein, so alle Konzerte sind jetzt so irgendwie ab Sommer 21 wollen sie wieder loslegen.
Ja genau, also ich kriege auch schon wieder viele Bewerbungen für Mitte 2021. Also ich glaube, so der unausgesprochene Konsens ist, dass man hofft, im Juli wieder mindestens mal Open Air spielen zu können. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich möglich ist.
Das wäre schon okay, ja.
Das ist schon nice, ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das 2021 ein bisschen besser wird als das letzte Jahr.
Ja, echt zu wünschen.
Zumindest von der Konzertanzahl her.
Mhm.
Mal verdoppeln. Das wäre doch schon mal was.
Du meinst, was ist 0, 0 mal 2? Ist bei mir eigentlich immer noch 0.
Hey, ich war während Corona war ich auf zwei Konzerten, ja. Also
4 dann.
Doppelte Konzert wäre dann 4. Also das wäre schon wieder okay.
Gut.
Da kommen wir dann, steigern uns dann so langsam.
Also manche sind aber auch ein bisschen überoptimistisch, glaube ich. Da wird dann einfach gebucht, weil es geht, weil könnte ja sein. Weil das Dumme ist ja, man muss ja mindestens 6 bis 10 bis 12 Monate vorher buchen. Und wenn du jetzt nicht buchst, bucht die Bühne dann jemand anders, weil dann wollen ja alle spielen. Wir haben zum Beispiel, waren wir gerade mit Pyogenesis auf so einer, ja, Mini-Tour, also wir haben ein paar Shows supported und die haben jetzt, habe ich auf Instagram gesehen, schon für Januar, Februar und so weiter große Touren angesagt, hatten das aber auch schon für Herbst gemacht, das einfach nach hinten geschoben. Ich glaube, das ist dann einfach so, mal sehen, wie das ist mit dieser Pandemie. Wir machen mal in 6 Monaten einfach mal ein Schedule fertig, weil dann haben wir halt die Bühnen. Also kann ich auch verstehen. Ja, heißt aber, du musst, also wir spielen in Hannover auf dem Metal It, die haben auch schon 2-mal verschoben. Die werden auch wieder verschieben müssen, denke ich. Also es ist, ne, man bucht sich so gegenseitig irgendwie, damit man noch auf eine Bühne kommt, aber ob das dann wirklich stattfindet, ist halt die Frage. Ne?
Das habe ich auch beobachtet, weil es ist gar nicht mal so einfach, die Locations tatsächlich zu kriegen, weil die werden dann jetzt schon auch zu Monaten, wo ganz sicher noch ein Lockdown sein wird, Januar, Februar, sind ja eigentlich schon mal pro forma blockiert, weil die ganzen Tourneen, wie du es gesagt hast, nach hinten verschoben wurden, also alles kein gutes Bild.
Mich als BWLer, haha, würde ja mal die vertragliche Seite interessieren. Wie macht man, also da hat es doch wahrscheinlich durch Corona inzwischen auch irgendwie neue Gegebenheiten ergeben, dass man irgendwie die Kosten, die durch so eine Verschiebung dann trotzdem immer noch entstehen, irgendwie aufteilt oder, weiß nicht, habt ihr da irgendwie Erfahrungen?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Versicherungen, die sowas abfedern können. Ob jetzt allerdings jede Feldwald- und Wiesenband so eine Versicherung hat oder sich so eine Versicherung leisten möchte und ob die dann im Endeffekt auch bezahlt, steht vermutlich auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also ich weiß, dass die Münchner Rück da schon ein bisschen in Bredouille gerade kommt, wegen Forderungen von den Versicherungen, die jetzt eben in Gewährleistung gehen müssen. Wie das allerdings genau ausschaut, technisch und finanziell und wirtschaftlich, keine Ahnung, ich hoffe, dass es da eine Regelung gibt.
Also unser Label-Manager ist bei, also abgesehen davon, dass er Label und Management macht, ist er halt auch bei den Wacken-Leuten im Booking. Und alles, was ich da so höre, ist auch, das ist alles gar nicht so planmäßig durchgeregelt, wie man sich das vielleicht in Deutschland so vorstellt. Da ist auch sehr viel Konfusion und alle machen so, man ruft den Kumpel an, den man kennt und so. Natürlich gibt es da Verträge und natürlich, ne, mit irgendeiner Ami-Band muss ja irgendwas unterschrieben sein, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie ja, hemdsärmlich, dass eigentlich auch alles irgendwie geregelt wird. Aber auch teilweise, die Leute kennen sich natürlich 20 Jahre, ne? Die Booker und die Bühnenmenschen und die Bands und
also so ein bisschen wie früher im Jugendzentrum, so hey, spiele nächste Woche 5 Euro Eintritt, share.
Ja, also ich glaube, es gibt keine unseriösere Branche als der Autogebrauchthandel und die Musikindustrie. Da ist ganz viel, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der gesagt hat, dass wir da spielen werden und dann spielt man da halt. Und mich wundert es auch gar nicht, oder mich im Gegenteil, nee, anders, mich wundert es, dass da auch das Finanzamt noch nicht so wirklich mal reingeschaut hat, weil wie das da mit diesen ganzen Bargeldbewegungen ist, die da traditionell noch stattfinden bei den großen Konzerten. Who knows?
Mafia aus Unfähigkeit, aber eher, ne?
Ja, genau.
Das ist nämlich, ja. Da könnt ihr mich nochmal.
Unintentional Mafia.
Kurz zur Orientierung für mich, das Festival, was hier hinter diesem Podcast dranhängt oder so, die Veranstaltung, was ist denn das überhaupt, was macht ihr denn da?
Wir machen da einmal im Jahr ein Metal-Festival mit hauptsächlich christlichen Bands, beziehungsweise Bands der christlichen Szene und das ist letztes Jahr natürlich auch ins Wasser gefallen, beziehungsweise dieses Jahr. Da haben wir dann schon relativ früh im März bis Juni die ganze Geschichte auf Eis gelegt.
Wie groß ist das und wo ist das?
Das ist in Neckarsulm, war auch schon mal in Stuttgart und wir sind immer so zwischen 300 und 500 Besuchern.
Ist das draußen oder drin?
Ist drin tatsächlich, ist ein Indoor-Festival im November.
Genau, wir sind im November normalerweise.
Was ganz angenehm ist, wenn man sich da nicht den Allerwertesten abfriert.
Außer beim einen Ausladen.
Genau.
Klar. Und Open-Air-Veranstaltungen sind natürlich nochmal größeres Risiko als Indoor, aber
ja, und Security.
Das war natürlich nicht der Hauptgrund unserer Entscheidung.
Ja, wir wollen einfach unser dunkles Festival auch in einem dunklen Monat machen. Sonst wäre es ja ein bisschen affig.
Wichtig.
Weil ja, danke. Bands mit Corpse-Paint sehen einfach total beschissen aus, wenn Tageslicht
herrscht um 12.
Da erinnere ich mich irgendwie an einen Auftritt von Mayhem in Wacken, wo die, glaube ich, so angepisst waren, dass sie um 14 Uhr auf die Bühne mussten, dass, glaube ich, Attila damals zum ersten Mal ohne Corpse-Paint aufgetreten ist.
Und er hat dann trotzdem noch seine Grimassen gezogen und es sah unglaublich affig aus.
Ja, jeder wusste dann, warum sie normalerweise Corpse-Paint tragen.
So wirklich hübsch waren sie ja auch nicht.
Ja, war auch sehr schön mit Endstille 2008 auf dem Breeze, glaube ich, außer 14 Uhr, ein bisschen regnerisch, bewölkt und plötzlich spielt Endstille und der Himmel reißt auf und strahlender Sonnenschein. Der Sänger und der Basser schön eingeschmiert und alles und der Gitarrist steht einfach da mit seinem roten Rauschebart und Sonnenbrille und grinst sich einen ab. Also war schon sehr, sehr angenehm.
Ja, Endstille war auch, was so die Corpse Paint Kontinuität innerhalb der Band betrifft, relativ schlecht.
Oh ja.
Ja. Apropos gut aussehen, was macht ihr denn für Sport, um gut auszusehen? Ich habe nämlich die nächste News.
Vor allem einarmiges jetzt Reißen.
Sehr gut.
Ja, ich war Fahrrad. Aber nicht primär, um gut auszusehen.
Sondern da oben, um fit zu bleiben.
Ja, und weil es Spaß macht.
Sehr gut. Malik, Sport?
Ich mache irgendein 10-Minuten-Übungsvideo von YouTube an und zwinge mich wie für, also nein, 3 Stunden prokrastinieren im Bett.
Sehr gut.
Danach mache ich dann das YouTube-Video an und mache irgendeine, also die Rückenübung oder irgend sowas. Nervt mich zu Tode und dann
gehe ich duschen. Und die dann aber nach 5 Minuten abbrechen, weil es ist jetzt genug.
Ich ziehe es gnadenlos durch. Solange der Typ sagt, jetzt auf und ab und dies, das, dann mache ich das auch. Ich bin sehr, sehr hörig den YouTube-Leuten gegenüber. Ich klicke dann auch Like und so. Also.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tobi, bei dir?
Bei mir auch hauptsächlich Radfahren. Ich bin eigentlich sonst immer irgendwie nachts um 11 oder 12 noch mit dem Rad irgendwie so eine halbe Stunde gefahren.
Geht mit der Ausgangssperre jetzt nicht mehr so geil, habe ich
mir sagen lassen. Ich wurde gestern angehalten von der Polizei.
Oh, was wollten sie denn von dir?
Also ich habe einen Abendspaziergang machen wollen, weil ich dachte, das wäre noch erlaubt in Baden-Württemberg. Und dann bin ich, weiß gar nicht, 100 Meter von daheim weg irgendwie, Polizei biegt ums Eck und meint, ja, was machen Sie denn hier? Ich so, ja, ich mache einen Spaziergang. Und dann meinte, nee, das kostet normalerweise mehrere hundert Euro, wenn er jetzt mich verknacken wollen würde. Und ja,
dann bin ich mir gedreht. Hast du gedacht, vielleicht doch kein Spaziergang heute.
Ja, also ich darf nur spazieren gehen mit Hund oder wenn es um mein Leib und Leben und mein Eigentum geht. Tja,
okay.
Schade.
Also ich bin ja hier im heidnischen Nordrhein-Westfalen, wo wir keine Ausgangssperren haben, noch nicht, keine Ahnung. Aber was ist die Idee dahinter? Weil nachts, wenn niemand draußen ist, spazieren zu gehen, ist doch eigentlich das Perfekte, was man tun kann, um nicht aufeinander zu hängen.
Ja. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man eine gesetzliche Grundlage braucht, die alkoholtrinkenden Jugendliche auf der Stuttgarter Schlossgartentreppe verscheuchen zu dürfen.
Dafür sperrt man alle Dörfer mit ein.
Ja, genau.
Und alle Vorstädte und alle.
Ja, exakt. Ich glaube, das ist
tatsächlich der Grund. Ja. Es geht nicht nur um die Stuttgarter Treppe, sondern nicht mehr dieses Problem.
Überall
gibt es ja auch
jede Kleinstadt hat so eine Treppe, wo man vorher beim Rewe sich irgendwie seine 5 Sixpacks kauft und dann die Nacht hart feiern.
Im Winter oder Flasche Wodka oder so.
Ja, also auch im Winter. Ich meine, man kann sich ja warm anziehen und der Wodka ist billig. Also in München genauso. Ja, also was schade. Da so in Altstadtgürtel abgeht, das war, da musste man mal was tun gegen. Ja, und jetzt kann Chris eben nicht mehr spazieren gehen.
Ja, es war schön eigentlich. So eine kleine Runde mit Podcast hören nebenher. Ja, schade.
Musst dir so einen Miethund zulegen. Ich habe gehört, so Runde Vermietungen haben jetzt Konjunktur.
Genau, entweder das, was darf
so man machen? So ein Alibi-Hund.
Ja, genau.
Stoffhund, ja.
Komm.
Habe ich aber tatsächlich jetzt eine Statistik gesehen, dass irgendwie die Nachfrage bei Züchtern während Corona exponentiell zugenommen hat. Aber und zwar nicht erst seit der Ausgangssperre, sondern wahrscheinlich hat man sich überlegt, okay, wenn man daheim so aufeinander hockt, braucht man noch irgendwas Neutrales.
Gut, also wir waren beim Thema Sport und ich wollte eigentlich sagen, hey, wenn ihr Sport machen wollt, dann gibt es jetzt im CVJM, also in dieser Dachorganisation, zu der wir auch dazugehören, ein Projekt namens FitUp. Habt ihr das schon mal angeschaut?
Nein. Gleich mal draufklicken.
Da könntet ihr jetzt tatsächlich Übungsleiter und Sportassistent werden, Sportassistentin, und das mit 30 Lerneinheiten, 45 Lerneinheiten, durchziehen beim Sportreferat des CVJM Deutschlands. Also es ist jetzt praktisch möglich, in kirchlichen, christlichen Organisationen sich auch dem Thema Sport zu widmen und das halbwegs professionell. Aber so wie
ich aber nicht mehr in den heidnischen Turnverein gehen muss, oder wie?
Nein, ja, nein. Also random fact, wisst ihr eigentlich, dass das Basketball quasi vom CVJM erfunden wurde?
Oh, das wusste ich nicht.
Also die Ursprünge vom Basketball liegen tatsächlich in den Sportveranstaltungen der frühen YMCA-Jugendhäuser in den USA. Also ganz so abwegig ist es jetzt nicht. Es gibt da schon eine ziemlich verbreitete und eine ziemlich traditionelle Sportkultur innerhalb vom YMCA.
Ich dachte, es kommt eher davon, dass man sich gerne in so sozer Art gerne Bälle zuwirft und so.
Ja, ich dachte, von dem Musikvideo also, von YMCA noch Sportübungen.
Ja, genau, da
also
kommt
es her. Ich lerne gerade erst, wo ich hier reingeraten bin. Das finde ich ja voll geil. YMCA, also das CVJM ist die deutsche YMCA.
Ja, genau. Ja, richtig.
Geil. Wie ist das denn, wenn man so dabei ist? Es ist nicht nur der Song aus den 80ern, es ist so, ja,
oh Junge,
es gibt die.
Kommt doch zum CVJM.
Ja.
CVJM.
Ja. Das sind dann wir, genau.
Ja.
Schöne deutsche Version von normal.
Du meinst, man sich fremdschämen muss oft.
Weiß nicht, man darf halt eigentlich, also wir sind ja hier in der Karnevalsregion, ne? Ihr könnt halt das ganze Jahr einfach mit Indianerkostüm rumlaufen.
Herr Bachmann, möchtest du die Polizei mit haben? Aus Leder?
Oh, das wäre schon geil. Ja, die Frage, die dann noch dazu kommt, wenn ich die Polizeimütze aus Leder aufhätte und noch ein Halsband mit einer Leine dran, würde das als Spaziergang durch, also als Hund ausführen durchgehen, dann wäre das egal.
Smart.
Könnte ich ja wieder um 10 raus.
Ja, nur in Berlin, Nachbarn, nur in Berlin.
Okay, ja gut, scheiße. Location, dann Location, Location.
Sehr schön. Jetzt will ich auch Ausgangssperre, na toll.
Also ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschwiffen von der News. Kann es sein, dass wir da ein bisschen den Faden verloren? Finde ich super, weil
voll.
Ich glaube, 120 Lerneinheiten und ihr werdet dann fit up plus von Start, Basic und Plus. Also wer sich da organisieren möchte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich anzumelden, um dann wegen Lockdown wieder monatelang verschoben zu werden, um dann irgendwann in 2 Jahren dann die Abschlussprüfung zu machen. Ist doch super, oder?
Voll.
Brutal. Ich fand das Abgeschwischene fast interessanter.
Ja, tatsächlich. Vielleicht sollten wir diese News nur so als Aufhänger nehmen und dann einfach so als Ausgangspunkt für Abschweifungen.
Mhm. Naja, aber Sport verschieben hört sich gut an.
Die Railing Aziz in die Sendung eingeladen. Ich entschuldige mich schon im Vorhinein für mich selbst.
Nee, das ist super, weil wir brauchen ja ein bisschen, die Leute mögen uns, glaube ich, nur dann, wenn wir tatsächlich lustig sind. Und im echten Leben sind wir
und
nicht.
Lustig kann ich nicht garantieren, aber nee. Abschweifen kann
ja, aber ich. Ich finde es schon mal witzig. Du hast im Vorgespräch ja gesagt, dass du eigentlich mehr so 4 Stunden Podcasts gewohnt bist, ja. Weil man gern abschweift. Und wir haben eigentlich, ich dachte eigentlich schon, dass wir bei uns gut abschweifen, aber ich sehe schon, du pulst uns da nochmal auf ein neues Level. Lass uns so weitermachen.
Ich wollte mit euch nochmal reden über das Thema Digitalisierung in Ehrenamt und Verein. Weil ich da das Gefühl habe, dass wir da 2020 einiges hinter uns haben und vielleicht auch den einen oder anderen auf diesem Weg verloren haben. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen verstehen, wie wir so als CVJM sonst so funktionieren. Wir haben eigentlich nicht viel ändern müssen oder mussten wir viel ändern, weil wir waren eigentlich schon früher ziemlich digital unterwegs. Was meint ihr da dazu?
Stimmt, eigentlich nicht. Wir haben jetzt nur so eine Reise gemacht durch verschiedene Foren, bis wir dann irgendwann zu Slack kamen, aber ansonsten waren wir eigentlich schon immer sehr remote unterwegs. Ja.
Ja, genau, weil ich glaube, zwischen uns liegen jetzt hier mehrere tausend Kilometer. Also ich wohne in Bayern, Schorsch und Tobi irgendwie so im badischen Karlsruhe und Chrisse in der Nähe von Stuttgart oder sogar in Stuttgart.
Ja, Stuttgart-Ost.
Stuttgart-Ost. Ja, das
ist das Nähe
von Stuttgart.
Ja. Kein Wunder, dass da die Polizei direkt kommt.
Klar, genau. Das ist logisch.
Hartes da. Pflaster.
Und irgendwer Rülsheim, Germersheim in der Gegend?
Nee. Germersheim ist bei Karlsruhe.
Ja, die einzige
Karlsruhe, die nach Germersheim fährt.
Aha, ich kenne, wie man hier sagt, ich kenne mich da.
Ah, sehr gut.
Ein Leben lang in Rülsheim verbracht bei Bekannten. Hätte jetzt sein können, dass du sagst, ja, Rülzer, oh, hier sitze ja, ich klar. In der So-und-So-Straße. Ich so, what?
Ja, gut, Welt ist so, manchmal 15 Kilometer Luftlinie ungefähr.
Naja. Ja, aber Welt ist klein.
Schorsch macht die S-Bahn, die dahin fährt.
Echt?
Das ist dann selber spitz gesagt.
Ja, es war jetzt ein bisschen verallgemeinert, aber grundsätzlich war Schorsch die S-Bahn. Man kann sich eigentlich darauf einigen, dass immer dann, wenn die S-Bahn zu spät kommt, ist Schorsch schuld. Das ist so.
Das ist wichtig. Man braucht immer
an. Ja, genau, also ja heute in unserem grundsätzlich Blaming, ja.
Ich danke, Schorsch ja eigentlich schon in den Trends angekommen?
Nee, ich glaube, das müssen wir mal als Twitter-Hashtag etablieren. Jedes Mal, wenn die S-Bahn zu spät kommt, danke, Schorsch.
Ja. Ja, danke. Ich finde interessant, dass ihr bei... Probiert.
Das kenne ich doch irgendwo, ja.
Sorry, wenn ich on topic bin, aber ihr seid bei Slack gelandet, das finde ich interessant, ja, genau. Weil alle Podcasts, in denen ich Teil bin, und das sind ja mindestens zwei, sind so in der 400 Mitglieder bis 2000 Mitglieder Riege, sind auch am Ende bei Slack gelandet. Und das ist sehr cool für uns.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Slack so der, einfach das New Kid on the Block war, als es dann damals darum ging, Chat geil zu machen. Weil was gab es denn da? Es gab WhatsApp so ein bisschen, das war allerdings eher so, man schickt seiner Mama die Katzenbilder. Und es gab im Business-Bereich halt nichts, also um professionell zu kommunizieren. Ja. Und dann haben die Leute von Slack, ich glaube, viele Dinge richtig gemacht. Sie haben nämlich zwei Dinge eingeführt als Feature, die mega geil waren, nämlich Feature Nummer 1, einfache Schicken von lustigen GIFs. Feature Nummer 2, mit Emojis auf Nachrichten reagieren. Und ich glaube, diese zwei Features haben dazu geführt, dass sich diese Slack-Seuche in Anführungszeichen rasant über die gesamte Business-Welt so startup-mäßig von unten kommend verteilt hat. Und letzten Endes ist es dann eben auch bei den ganzen Nerds angekommen, die Podcasts machen und oder Projekte organisieren, wie wir in unserem TVDM.
Ich würde noch argumentieren, die Tatsache, dass es im Prinzip IRC ist und die Nerds aus Kalifornien das auch kannten, nur halt in schicker und Cross-Plattform und so, ohne komische Clients, hätte noch dazu beigetragen und Threading. Und natürlich, dass es umsonst ist für die ersten, richtig. Also dass die Schwelle sehr, sehr niedrig ist, da einzusteigen.
Kennt ihr die Anekdote, wie Slack entstanden ist?
Hau raus.
Die Leute haben, da gab es so eine Firma, die wollten ein Massive Multiplayer Game schreiben. Und haben das dann auch gemacht und haben dann jahrelang in einem Team von 10 bis 20 Entwicklern dieses Massive Multiplayer Game geschrieben und irgendwann war dann der große Start dieses Games und Trommelwirbel, keine Sau hat's interessiert. Es war ein Megaflop. Das komplette Venture-Kapital verbrannt. Die Investoren haben an die Türe geklopft und gesagt, so, was habt ihr da gemacht mit unserem Geld? Alles Mist, alles doof. Geht weg. Alles Kacke. Aber vielleicht schaut doch mal nochmal eure Assets durch, ob da irgendwas dabei ist, was geil ist. So, und dann haben die so gedacht, hey, das Spiel war echt nicht geil. Nee, können wir nicht, unsere Grafiken, nee, waren auch nicht gut, wurden mega zerrissen. Aber Moment, also der Ingame-Chat, der hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ja, also, ja, wir sind der Meinung, der Ingame-Chat hat relativ gut funktioniert. Wollen wir da ein Produkt draus machen? 1, 2, 3 wurde gemacht, Slack.com gekauft und schon war Slack fertig.
Naja.
Ja, wusste ich gar nicht, aber klingt geil.
Ja, und es gibt ja auch inzwischen einiges an Nachahmereien, und zwar der Discord, Discord zumindest vom Erscheinungsbild her sehr ähnlich.
Ja, und Microsoft natürlich mit Teams, die haben das ja komplett geklont.
Ja, gut.
Furchtbar.
Teams hat quasi.
Katastrophe. Ich habe gerade vorhin schon, der Club, in dem wir sonst immer unsere Clubkonzerte machen, der hat sich jetzt auch über Teams organisiert. Und ich bin studierte Informatik, ich habe ein Diplom am KIT. Hochkarätig. Ich habe es nicht geschafft, mich in dieses fucking Teams vom Kreativ einzuloggen. Ich war schon kurz davor, die Debug-Konsole aufzumachen und zu schauen, welches dämliche OS-Token da jetzt rumgeschickt wird und nicht ankommt. Ich verstehe es nicht.
Darf ich dich fragen, auf welchem System du arbeitest?
Ausschließlich auf macOS und iOS.
Ja, das ist dein Fehler.
Nein, das
wenn du
ist
nämlich
kein
in
Fehler.
Dieser, nein, ich bin ja ganz bei dir. Aber die Sache ist die, wenn du einen... wie soll ich das sagen? Wenn du einen mentalen Zugang zu Teams bekommen möchtest, musst du aus dieser Corporate 365-Welt kommen. Dann ist das für dich ne, wie eine zweite Haut. Ich habe nämlich, ich bin Designer von Beruf und ich habe halt solche Kunden auch aus dem Bereich. Und dann habe ich mich auch mal drauf eingelassen, weil die halt nichts anderes haben und kennen. Das ist so wie denen Excel wegnehmen oder PowerPoint. Das geht nicht. Die können ohne Outlook keine Mails schreiben, auch wenn bei dir nur Garbage ankommt. Das ist so. Und wenn du das hast, dann ist Teams, da ist ja dann der Termin automatisch drin und wenn ich das Telefon hochhebe, steht da auch in Teams, dass bei jemandem anders besetzt ist und so. Das ist natürlich alles geil. geil, aber wenn du Slack kennst oder richtige Tools, dann ist das halt einfach Augenkrebs so. Und das, jeder Klick ist halt 3 Klicks, aber ja, sie kennen es nur so.
Ich kann es verstehen, weil wenn man jetzt, wie du es gesagt hast, wenn man aus dieser Enterprise-Blase kommt, dann ist man schon mal froh, dass man irgendwas hat, um nicht einen Fax schicken zu müssen.
Ja.
Und das im Vergleich zu dem, was die modernen Tools anbieten, ist halt nochmal Meilen dazwischen. Und was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, Microsoft hat ja letzten Endes die 7 Wunderkinder gekauft mit Wunderlist und sie haben dieses mega geniale Tool komplett eingestampft und kaputt gemacht und machen da jetzt irgendwie eine komische To-Do-App, die auf Outlook basiert. Also alles Katastrophe auf digital.
Ah, kann ich da weiter derailen? Als gerne. Wunderlist wegging, hatte ich genau das Problem wie viele, was nehme ich jetzt? Und bin am Ende bei Zenkit To-Do gelandet, weil die halt im Prinzip gesagt haben, wir machen Wunderlist. Und sie haben zu 99% auch wirklich Wunderlist gemacht. Es ist free, es synkt und es ist eine Web-App leider. Aber genau, das Microsoft-Tool hat trotz wochenlanger Versuche, kein Witz, habe ich nie geschafft, mich dort anzumelden, einzuloggen oder irgendwas mit diesem Tool aktiv zu tun. Damit war es gestorben. Und ich will bloß eine Liste, mit der ich mit meiner Mama ein paar To-Dos teilen kann. Ganz simpel. Nee, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich, wie gesagt, bin bei Zenkit gelandet, aber die hat einen Nachteil. Du hast nicht eine To-Do-Liste, die du sofort vor dir hast, wenn du das Programm öffnest. Weder auf iOS noch auf Mac oder egal wo wahrscheinlich, sondern du hast, erstmal musst du, du kannst halt 10 Listen haben und musst dann eine anwählen, aber ich will gar keine 10, ich möchte nur eine. Habt ihr da irgendwie die noch eins bessere Lösung, die im Prinzip Wunderlist heißt?
Ja, ich nutze tatsächlich Things.
Ja, okay. Das ist aber, wenn du jedem an der anderen Seite das teure Things andrehen möchtest. Das ist super natürlich, aber pricey.
Genau, für Kollaboration verwenden wir jetzt tatsächlich Notion. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch gleich zum nächsten Thema, weil ich würde
nochmal kurz einhaken, weil ich habe möglicherweise noch was Interessantes. Ich nutze Todoist, also ich stand auch vor dem Problem. Ja. Genau, nutze Todoist und bin super zufrieden mit. Ich habe zwar die Premium-Version für irgendwie 3 Mark oder so im Monat, aber kann alles und ist so unkompliziert, straightforward und angenehm. Also ich würde es dir uneingeschränkt empfehlen.
Habe ich auch probiert. Ich glaube, was ich wollte, war genau nicht der Komplexitätsgrad. Ich wollte wirklich nur eine To-Do-Liste, wie Wunderlist. Und dann am besten für jeden an der anderen Seite for free, ne? Auf allen Devices for free. Also nicht irgendwie auf iOS kostet dann 5 € und auf Mac ist dann vielleicht umsonst oder im Web geht's. Das ist halt, ne? Es muss so.
Ja, also es gibt auch, glaube ich, die Basisversion komplett free für alles. Glaube ich auf jeder Plattform, also Web, ich habe es auf dem Laptop drauf, Handy natürlich auch alles. Und soweit ich weiß, komplett free, aber natürlich kann ich es nur von Windows, Linux und Android sagen.
Setzt ja, dann auch diese Getting Things Done-Methodik durch? Also das ist ja nicht nur die Software, sondern auch die ganze Methodik dahinter.
Zum Teil. Also zu sagen wir, großen Teilen schon. Aber es gibt immer wieder spontane
Anpassungen. Was mir bei dieser Mentalität unglaublich hilft, mir als Rollenspiel-Nerd, wenn ich was wirklich getan haben will, dann stelle ich mir das einfach als Quest vor. Fertig.
Ich glaube, da gab es auch mal eine App, die das kann.
Gehen. Super. Ja, da gab es eine App, die das gamified hat, so richtig.
Ich glaub, das wäre vielleicht richtig. Was für dich,
George. Das wäre meins.
Müsste ich mal raussuchen, aber das gab es mal.
Du bekommst dann eine Schatztruhe am Ende vom Tag, wenn du alle To-Dos erledigt hast.
Ja. Da ist also ein Dominostein drin.
Reden wir von Computerrollenspiel, Tabletop, Pen and Paper, Live-Rollenspiel?
Da die Zeit begrenzt ist, hauptsächlich Computer, ja. In dieses LARP-Zeug hat sich nicht ergeben bei mir. Tabletop, beziehungsweise so dieses hier DSA-Zeug habe ich mal angefangen, aber irgendwie fehlt da auch die Zeit. Ja, deswegen.
Das Hauptproblem von Slack, das ich tatsächlich sehe, um da mal wieder den Bogen zu schließen, ist, dass man keine To-Dos drin verwalten kann. Und wenn ich jetzt im Schoss sagen möchte, hey, schau doch mal bitte, dass du dieses Protokoll weiterschickst an das Amtsgericht, dann muss ich eben 5-mal schreiben, wann er das denn endlich tut. Und das ist eigentlich nicht so nice. Oder umgekehrt, wenn Schoss möchte, dass ich endlich mal den Podcast richtig cutte und veröffentliche, dann muss er mir auch 10-mal schreiben. Und das ist alles rein kommunikativ gelöst. Und dann haben wir eigentlich lange ein Tool gesucht, mit dem wir so projektbezogen Aufgaben und auch Inhalte verwalten können, weil Slack ist letzten Endes einfach nur ein Chat und da ist es auch schwer, sowas wie feststehende Informationen dauerhaft zu speichern. Und unsere erste Wahl fiel dann auf Trello tatsächlich, erinnert ihr euch noch?
Ja,
damals.
Ja.
Damals.
Sehr alte Zeit. Das ist ein Trello-Board.
Das nehmen wir auch für die Podcasts.
War ein Startup aus San Francisco, die damals sehr, sehr, sehr erfolgreich waren, auch so in diesem New Work-Bereich, weil sie gesagt haben, hey, unsere Praktikanten dürfen alles und wir nehmen nur die Besten und alles mega geil und wir machen alles selbst. Die wurden jetzt geshoppt tatsächlich von Atlassian, habt ihr das mitbekommen? Also der große australische Enterprise-Platzhirsch, der jetzt mit diesem netten, kleinen, schlanken Startup, mit diesem Produkt wahrscheinlich sein etwas betagtes Jira auffrischen möchte. Und für uns hat es aber nie so wirklich getaugt. Ich weiß auch nicht, wieso. Habt ihr noch irgendwie eine Erinnerung, warum das für uns nicht funktioniert hat, was das Impediment war?
Und wie lange ist es her?
Es ist tatsächlich sehr lange her. Also ich würde fast sagen, das war damals noch die Startup-Zeit. Ja, 4, 5 Jahre
okay.
von Trello. Und
da hätte ich dann vielleicht was zu sagen.
Ja, war die Performance auch nicht so geil und es war alles ein bisschen wirr und es hat sich irgendwie nicht rund angefühlt. Es war eher so, das Chaos, das wir im Slack hatten, war dann auch ein Chaos auf dem Board, so in die Richtung ein bisschen.
Ja, es hängt ja auch viel, einerseits hast du die Tools, aber die tollsten Tools nützen dir nichts, wenn du eben dieses vorhin schon mal angesprochene Getting Things Done nicht hast und du musst natürlich auch viel pflegen. Wenn du natürlich irgendwie nur reinschreibst, mach mal das, aber irgendwie nicht die 10 Unterpunkte, die dazugehören und der andere weiß aber gar nicht, was für Unterpunkte dazugehören, dann geht irgendwo, gerade wenn man so wie wir sehr dezentral unterwegs ist, viel verloren.
Also ich würde euch ermutigen, euch Trello nochmal anzugucken. Seit Atlassian die gekauft haben, ist nicht irgendwas passiert, ne? Was ja manchmal so ist. So ein großes Ding kauft so eine kleine Bude, plötzlich geht alles den Bach runter, vor allem wenn es Microsoft ist. Aber in dem Fall würde ich sagen, die haben sie machen lassen. Es ist, wie es vorher war. Es hat sich krass entwickelt. Ich versuche mal gerade, kann ich glaube ich nicht. Ja, man kann... Also nur für die, die es jetzt gar nicht kennen. Man muss sich das vorstellen wie so ein, wie heißen diese Korkbretter, wo man Zettel dran macht?
Pinboard? So eine Pinwand.
Pinwand, genau.
Kanban-Board ist es eigentlich.
Ja, genau. Ne? Also man hat einfach Karten, also viereckige Kärtchen untereinander. Die kann man hoch und runter schieben. Man kann die mit Labeln versehen. Man kann die mit Bildern versehen. Man kann innen drin, also wenn man auf eine Karte klickt, kann man inzwischen, das ging früher nämlich nicht, zum Beispiel so Checklisten machen. Und zwar sehr einfach, sehr schön. Also ich habe einen Text, der hat 10 Zeilen. Ich paste den in Trello rein. Trello fragt mich, möchtest du den Text als Text oder möchtest du, dass ich 10 Unterpunkte draus mache? Ich bin auf iOS unterwegs, öffne die Trello-App, möchte etwas pasten oder möchte ein Foto dazu tun zu meinem Artikel. Und ich habe so viele Möglichkeiten, nimm das letzt gekopierte Foto in der Zwischenablage, nimm das letzte Foto aus deinem Fotoalbum, such dir ein Foto irgendwo anders. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, dort mit wenig Friction da reinzubringen. Und das war früher alles nicht so umfangreich, Sachen auch zu farbkodieren. Ne? Also ich habe, was weiß ich, 5 Karten zu einem bestimmten Thema, die kriegen alle ein Label. Rant-Ecke zum Beispiel, ne? Unser Audiodump-Podcast hat eine Rant-Ecke und dann haben die alle das rote Label Rant-Ecke oder ein Titelbild zu einem Hauptthema oder so und das ist eine visuell sehr coole Strukturierung, das ging früher so nicht. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass wenn man, vor allem wenn man tendenziell eher visuell unterwegs ist als ich möchte eine lange Liste haben wie in Word mit 15 Unter- und Unter- und Unterunterpunkten, dann ist es eher, wie heißt das eine Ding, was ich nicht leiden kann? Muss ich gerade überlegen.
Schlecht mit Namen. Microsoft Teams.
auch so ein Tool wie Trello, wir benutzen das bei Clean Electric oder haben das benutzt. Aber Marcel von, ich komme da gleich drauf, ich reiche das nach. Marcel von Clean Electric ist zum Beispiel so der Zahlentyp, ne? Sehr faktisch-mathematische Typ. Der kommt mit diesem reine Listen mit Unterpunkten untereinander viel besser klar. Und ich, der Grafikfuzzi, bin froh, wenn ich zu einem Hauptthema dann auch, wir reden dann über Elektroautos, ne? Zum Beispiel das Foto von dem Opel Corsa E sehe. Was für mich eine während der Sendung, das sind wie gesagt, 4-Stunden-Sendung halt eine visuell bessere Strukturierung ist. Also das, wenn man sowas mag und euer Notion ist ein bisschen so aufgebaut, sehe ich halt gerade, ne, dass es immer so visuelle Anker bietet und so, dann würde ich sagen, ist Trello vielleicht einfach gar nicht so eine schlechte Idee heutzutage. Und es fluppt auf jeden Fall, also auf allen Systemen.
Was mich bei Trello massiv stört, und da springt Notion in eine Bresche rein, die für mich sehr wertvoll ist, nämlich, dass ich auch einen Kontext brauche mit den Inhalten. Also dass mir von einem Projekt die Metadaten fehlen, wenn ich im Trello unterwegs bin. Denke jetzt mal an unsere Aufgaben. Wir haben zum Beispiel ein Clubkonzert. Dann würde ich jetzt ein Board machen für ein Clubkonzert. Aber wo stelle ich die Metadaten fest? Wann, wo, Dinge, die beschlossen wurden. Das muss ich dann in einem anderen System machen. Dann habe ich wieder einen Systembruch dazwischen. Und das hat bei uns dann eben dafür, glaube ich, dazu geführt, dass wir mit diesem Trello nicht so warm wurden, weil die Informationen, die wir dann gebraucht haben, nämlich was haben wir denn jetzt beschlossen und wer ist denn jetzt eingeteilt und wer macht denn jetzt dies und jenes und gibt es jetzt am ersten Tag das Chili oder am zweiten Tag das Chili, das war dann aus diesen Tickets nicht mehr sichtbar, weil das alles so fluktuativ und so temporär war.
Würde ich dir unterschreiben. Wir haben bin auch an so einer App beteiligt, Ladefuchs. Da ist Notion zum ersten Mal in mein Leben geploppt. Und da muss ich sagen, die lösen alles so elegant, wie man es wahrscheinlich lösen kann, für genau den Use Case, den du beschreibst. Aber die Komplexität, auch die du nicht siehst, ne? Es wirkt alles so simpel. Und wenn du dann komplexe Sachen machen willst, stehst du da und weißt nicht, wie du da hinkommst. Die ist jetzt was, obwohl ich ja so ein Tech-Nerd bin und so, die mich jetzt bisher da nicht reingeleitet hat. Ich sehe aber, dass es wunderbar ist, sobald man einmal die Tools bedienen kann sozusagen. Genau, da ist Trello dann, Trello ist sozusagen interessant, wenn es nur noch um so flache Hierarchien, wie gesagt, Sendungsvorbereitungen und dann Dinge abhaken und genau, ab einer gewissen Tiefe wird Trello auch, bietet es dann nicht mehr genug. Da könnte sein, dass das Notion für euch eben auch mehr Sinn macht.
Genau, und da würde ich jetzt vielleicht mal drauf kommen, erstmal zu erklären, was Notion überhaupt macht. Da vielleicht am Anfang der Disclaimer, Notion sponsert uns in Anführungszeichen damit, dass sie uns einen Teams-Account im Wert von mehreren 100 € im Monat umsonst geben als Non-Profit-Organisation. Das vielleicht als Transparenzhinweis vorab. Wir kriegen jetzt aber kein Geld dafür, dass wir dafür jetzt Werbung machen. Die Software ist letzten Endes eine Mischung aus einer Datenbank und einem Wiki. So würde ich es mal beschreiben. Das heißt, ich kann als Autor in dieser Software sowohl einfach freie Texte schreiben mit Überschriften, mit verschiedenen Überschriftshierarchien, mit eingebetteten Bildern, mit Fotogalerien, die ich hochladen kann. Das, was man von dem klassischen Wiki-System kennt. Vielleicht gar nicht mal so viel anders, wie jetzt das klassische Media-Wiki auch schon vor 10 Jahren funktioniert hat. Was Notion aber anders macht als andere Wiki-Systeme ist, dass man in sogenannten Datenbanken sein eigenes Datenmodell definieren kann und dann in diesem Datenmodell Items anlegen kann, Pages, und diese Daten dann in verschiedenen Darstellungsformen betrachten kann. Die heißen dann Views. Das klingt jetzt mega abstrakt und ist es auch. Das heißt, ich bin letzten Endes in der Lage, aus einer Tabelle, sobald ich einen Status habe in dieser Tabelle, die semantische Modellierung, ein Item in dieser Tabelle hat einen Status, daraus ein Kanban-Board zu machen. Oder ich bin in der Lage, aus einer Tabelle, wenn ich ein Attribut habe, welches Bild heißt oder ein Bild ist, daraus eine Fotogalerie zu machen. Und das zusammen mit vielen, vielen sehr professionellen Features aus der Datenmodellierung macht dieses Tool unglaublich mächtig. Und ich gebe dir aber recht, Malik, ein ganz, ganz großes Problem. Man muss gut sein in Datenmodellierung. Wenn man das nicht komplett durchdrungen hat und sich da nicht wirklich richtig dahinter klemmt, dann kommt da bloß Bockmist raus.
Ja, bei uns hat es auch einer der Programmierer eingeführt und angeleitet. So, ja, dann kann man so und so. Ich bin ganz sicher, man kann das alles. Aber das ist wie, wenn ich euch InDesign hinwerfe und ihr seid keine Designer. Und ja. So, ja, kannst du Layouts von 500-seitigen Katalogen machen? Ja, ganz bestimmt. Aber wenn ich nur einen Brief schreiben will oder nur eine Rechnung, dann ist es vielleicht ein bisschen Kanonen auf Spatzen.
Ja, es ist ein mega mächtiges Tool, aber ich glaube, man hat dann zumindest mal alle Möglichkeiten offen. Man kann damit seine To-Dos modellieren, man kann seine Archivierung modellieren, einen Schichtplan modellieren. Das ist alles relativ gut machbar.
Genau, was man da vielleicht noch erwähnen sollte. Die ganzen Tools funktionieren natürlich intern im Team, nur wenn man entsprechende Schulungen hält und auch anbietet und auch regelmäßig wiederholt. Ich merke es sowohl im Verein als auch auf der Arbeit. Wir haben vor anderthalb Jahren oder so haben wir mal eingeführt, auf der Arbeit in OneNote zu arbeiten. Also wir sind in der Microsoft-Welt, weil über ein paar Ecken gehört unser Laden der Stadt und da ist Microsoft schon ziemlich fortschrittlich. Aber du merkst halt, die Kollegen hatten da eine Schulung, aber das war wirklich nur so, hier startest du das Programm, hier beendest du es, so gefühlt. Und aber so wirklich die Möglichkeiten, die das Programm hat. Du merkst schon, wer da so ein bisschen affiner ist und wer nicht. Und also, dass so ein Programm funktioniert, geht schon meistens von den Affinen aus, aber halt auch darauf, wie auf welchem Durchschnittslevel der Rest ist.
Und jetzt kommt, meine steile These. Gut, Josh, dass du damit angefangen hast. Ich behaupte, vor der Pandemie war es okay, Alternativen zur Digitalisierung anzubieten. Ich glaube, jetzt in der Pandemie ist es absolut notwendig, dass die digitalisierten Methoden und Tools von jedem bedient werden können. Es gibt keine Alternativen mehr dazu. Ich glaube, wenn uns 2020 etwas gebracht hat, dann die Tatsache, dass es eben keine Alternative mehr zum digitalen Meeting gibt, keine Alternative mehr zum digitalen Protokoll, keine Alternative mehr zur digitalen Aufgabenverteilung und dass die Menschen, die früher auf diese Alternativen angewiesen waren, jetzt sich mit dieser neuen Digitalisierung beschäftigen müssen. Und da darf man keine Rücksicht auf Verluste machen.
Stimme ich dir voll zu, ja.
Ich schließe nur eine These daran an, was man bedenkt. Also ich stimme dir total zu, dass, also ich meine, wie gesagt, man merkt sowohl im ehrenamtlichen Bereich als auch auf der Arbeit, da überschneidet sich von der Organisation noch sehr vieles. Dadurch, dass du irgendwie im Homeoffice bist, dadurch, dass man irgendwie Vereinssitzungen nicht mehr vor Ort abhalten kann, ist man ein Stück weit gezwungen und sind auch der Personenkreis, der da bisher nicht so affin war und sich dem so ein bisschen verweigert hat mit Verweis, ja, geht doch auch ohne. Der ist jetzt da gezwungen, so ein bisschen seine Ansicht zu überdenken. Allerdings musst du die Leute immer noch gut abholen, weil sonst entsteht da sehr schnell Frust. Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau, das wäre der Einwand, in Anführungsstrichen Einwand, den ich als Designer noch dazu werfen würde, denn ich habe jetzt die zwei Seelen in meiner Brust. Ich bin Nerd seit 30 Jahren, kein Witz, also deswegen, ich bin schon immer der auch sagt, ja, wo ist die Infrastruktur in Deutschland, kennt ihr ja alles sicher selber, ne, wo ist die Glasfaser, warum reden wir noch, ne, für 30 Franken kriegst du 10 Gigabit in Synchron in der Schweiz, was ist hier los in Deutschland und so. Also ich hoffe natürlich, dass dieser ganze Digitalisierungsdruck zu einer Infrastrukturverbesserung führt und auch natürlich zu mehr Bildung, was das angeht, bei, wir haben ja eine vornehmlich ältere Bevölkerung in Deutschland, also bei den Jungen sowieso, aber bei den Älteren eben auch. Also da bin ich sozusagen bei dir, bei diesem keine Gefangenen machen bin ich, aber dann kommt die Designerbrust sozusagen und so, ja, also Zugänglichkeit ist für Menschen ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Manche können toll mit Menüpunkten, manche können toll mit Shortcuts und andere wieder brauchen Clicky-Bunti. Und nichts davon ist jetzt falsch oder so, sondern diese Möglichkeiten offen zu halten bei einem sehr komplexen Thema wie so einem Corporate Workflow, das ist auch nicht trivial. Also sozusagen wenn du 30 Jahre ohne gearbeitet hast, dann plötzlich jemanden da reinzuwerfen und sagen, ja, musst du jetzt halt irgendwie mit klarkommen. Das ist wie, wenn du jemanden in die 11. Klasse Mathematik wirfst und hast ihm die ganze Grund- und Mittelstufe nicht gegeben. Also das, ne, und das ist die, das meinst du wahrscheinlich auch, ne, aber das ist die Leistung, die erbracht werden muss, die Leute eben so mitzunehmen.
Und wie kann das gelingen? Und das ist, glaube ich, die große Frage, wie es gelingen kann, die Menschen so weit abzuholen, dass dieses Abhängen nicht passiert. Dass es nicht so eine gated Community gibt, wo wir jetzt dann anfangen, die Leute auszuschließen, die halt nicht irgendwie bei 3 auf dem Baum sind.
Steile These, sind wir nicht schon lange in der gated Community?
Also wir hier in unserem CVDM-Ja. Ich glaube, wir haben mit unserer Technologieschlacht Menschen abgehängt.
Wie schon mal angemerkt, wir haben ja jetzt echt mehrere Systeme durch und ich glaube, bei manchen ist noch drin, dass wir in dem ganz alten Forum sind. Kennt das noch jemand?
Ich kenne das schon 10 Jahre her, oder? Dort.
Ja.
Die Anfänge. Mega.
Also meinst du das ganz alte oder das ganz, ganz alte?
Oder bringt es durcheinander? Welches war dran, als ich eingestiegen bin?
Das Zwischenalte war da, glaube ich, aktuell.
Ja, da gab es nochmal so ein ganz altes, sehr spartanisches, ich glaube, ich erinnere mich noch, war das zu Zeiten noch, als das Kulturwerk damals noch in der ersten Phase sehr aktiv war?
Ja genau, und, das war so 2004 bis 2007, da gab es halt andere Dinge in der Digitalisierung und wir waren auch da schon dabei und wir haben auch damals schon Menschen abgehängt. Wie kann man jetzt dafür sorgen, dass jeder, der sich bei uns engagieren möchte, nicht vor dieser großen Hürde steht? Das ist, glaube ich, die Frage. Also, dass es diese Hürde gibt, die ist klar. Also ich bin nicht dafür, die Hürde zu lowern, weil das würde bedeuten, auf etablierte und auf gute Workflows zu verzichten. Die Frage ist nur, wie kann man Menschen dazu verhelfen, diese Hürde zu nehmen?
Macht es Sinn, da quasi eine Ansprechperson zu benennen, also explizit zu benennen, die sich entsprechend Zeit frei hält, gerade wenn es um irgendwie Mitgliederversammlung geht oder so, um möglichst alles zu erzählen oder auf Rückfragen zu antworten und möglicherweise tatsächlich, weil man mit Screensharing bei den Leuten reingeht und ihnen genau sagt, da musst du klicken und so ein
ist
Gefühl mitverwickelt.
Ist das Push- oder Pull-Prinzip? Also muss jemand, der diese Hürde nicht nehmen kann, aktiv dafür sorgen, dass er diese Hürde nimmt? Oder ist es so, dass er an die Hand genommen werden muss? Ich mache mal ein anderes Beispiel. In einer nicht-digitalen Mitgliederversammlung, in einer nicht-digitalen Besprechung, da würde jeder, der kein Auto hat und jeder, der jetzt vielleicht keine Möglichkeit hat, dorthin zu kommen, selbst dafür sorgen, dass er eine Mitfahrgelegenheit kriegt, dass er irgendwie eine S-Bahn findet. Ist das beim Digitalen nicht genauso?
Eigentlich schon, ja.
Doch. Ich glaube, die Hürde ist nochmal größer.
Hm. Naja, potenziell denke ich
aus
auch.
Aus irgendwelchen Größen. Gründen, keine Ahnung.
Ja, also ich denke, eigentlich müsste es tatsächlich so in der Verantwortung der Person liegen, zu sagen, okay, ich bin da Teil, ich arbeite mir das Material drauf und so weiter und schaue, dass alles funktioniert und frage nach. Aber aus der Erfahrung raus passiert es einfach nicht. Oder selten.
Genau. Ich würde. Warum gibt es da keine Kultur des digitalen Lernens? Warum wird es nicht als etwas Selbstverständliches betrachtet, sondern man sucht dann immer noch nach den Alternativen und man versucht dann immer noch das Digitale nochmal anders zu machen, so ach ruf mich halt an oder ach das klären wir dann dort, wenn wir uns sehen. Warum gibt es diese Haltung, ich glaube es ist eine Haltung, warum gibt es die noch und was kann man dagegen tun? Weil ich bin der Meinung, diese Haltung ist schädlich.
Vielleicht, weil der Mensch ein soziales Wesen ist und sich ab und zu auch mal treffen will.
Es geht nicht ums Treffen. Es geht darum, dass das Treffen an sich muss ja nicht der Sache entgegenstehen. Es geht nur darum, dass wenn etwas digital geklärt ist und digital fixiert wurde, dass man es dann nicht nochmal alternativ in einem physikalischen Treffen besprechen muss.
Ich glaube, das hat viele Ebenen. Also ich habe jetzt eben gesagt, ich bin Designer oder Grafiker. Was ich studiert habe, ist visuelle Kommunikation. Das eine ist das Visuelle, das andere ist die Kommunikation. Was man da auch mitnimmt, ist, Menschen funktionieren ja sehr unterschiedlich. Also physisch wired sind wir unterschiedlich in der Informationsaufnahme. Und eine Herausforderung beim Design ist das, was ich eben mal so angedeutet habe. Das kennt ihr auch von Computerprogrammen, die ihr benutzt. Es gibt oft mehr als einen Weg zum Ziel. Ne, manche nutzen Shortcuts, manche nutzen Menüs, so und so. Was das Digitale mit sich bringt, ist ein sehr, sehr hohen Abstraktionsgrad. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Sich mal eben am Telefon was abzusprechen oder sich zu treffen, wenn man sich trifft und mit jemandem spricht, kriegt man ja mehr als nur die Sachinformation. Man sieht zwischen den Zeilen, wie ist jemand gestimmt, wie wichtig ist etwas und so weiter. Das hört man an der Stimmfarbe. Das ist was anderes als ein Eintrag im Notion. Viele solcher Sachen sind Leuten aber wichtig, das sind Motivatoren. Warum, was muss ich priorisieren, woran muss ich zuerst arbeiten? Also ich glaube, es sind bei einem Digitalen, also zwei Dinge. Einmal, es fallen diese Sachen weg, die menschlich sind, die manche auch brauchen, je nach Job. Ne? Ein sozialer Beruf ist was anderes als Programmiererjob. Und das zweite ist eben die Abstraktionslayer. Du steigst sozusagen mit einem komplizierten Thema in der Oberstufe ein und hast die ganzen Dinger davor nicht mitgemacht. Die Frage ist ja richtig, warum ist das nicht eine Lernkultur und so? Ja, weil wir es nicht alle von der Pike auf in der fünften Klasse, in der ersten Klasse von einem Lehrkörper, für den das auch schon normales Fahrwasser ist, gelernt haben. Also woher sollen die Leute es denn nehmen? Wenn du auf irgendeiner, weiß ich nicht, bist auf einer Hauptschule gewesen, auf einer Realschule, Gesamtschule, hast jetzt vielleicht den einen Computerkurs mit 2 Stunden die Woche, woher nimmst du dieses automatisch intuitive, wie eine Software funktioniert? Also eben wurde ja hier aufs iPhone gemotzt, aber aus gestalterischer Sicht muss ich sagen, die eigentliche Leistung im iOS liegt daran, wirklich einem 4-jährigen Kind oder einer 80-jährigen Oma ein Interface in die Hand zu geben, mit der sie intuitiv interagieren kann. Aber auch das geht nur bis zu einem bestimmten Komplexitätsgrad. Du kannst da nicht Excel abbilden und jemandem Formelschreiben beibringen, wenn du ihm einfach vor so ein Interface setzt oder sie. Also das heißt, zu erwarten, also was für uns teilweise komplett natürlich ist, wie bewegt sich ein Mauspfeil? Jetzt kein Witz, als ich angefangen habe zu studieren, hatten wir Computerkurse, wie man eine Maus benutzt. Da hatte ich 15 Jahre Computer und schon DSL zu Hause. Aber die Hälfte der Leute damals, also ich rede von, wann machte man so GMX, so die ersten E-Mail-Adressen, Anfang der 2000er oder so, ne, ist eine Weile her. Aber da war ich baff, dass einfach die Hälfte der Menschen, die zum Designstudium, was schon computerisiert war, da standen schon bunt transparente iMacs, ja, also dass die noch nie eine Maus benutzt hatten. Aber von denen kannst du halt auch nicht erwarten, dass sie dann in Photoshop reinspringen. Das geht nicht. Ich prangere das auch an, ich finde es auch schade, aber man muss die Realität wahrnehmen. Ja. Deswegen zu der Push- und Pull-Frage vielleicht noch einen Satz. Ich glaube, es muss beides sein. Du musst ein Angebot haben, was es erleichtert, und zwar, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, was du für eine Organisation bist, da muss es entsprechend angepasst sein. Bosch wird was anderes brauchen als vielleicht die lokale Bäckerinnung, aber du musst so ein Angebot haben und dann musst du eben auch einen gewissen Druck ausüben, dass halt bis Zeit X ein bestimmtes Ding beherrscht werden muss.
Das finde ich tatsächlich ein guter Kompromiss und auch vielleicht sogar eine gute Lösung, weil da kommt man dann ein bisschen um dieses Problem außenrum, dass man gezwungen ist, Alternativen anzubieten. Weil in dem Moment, wo es ein Angebot gibt, da jemanden onzuboarden, in dem Moment, wo es eine Möglichkeit gibt, eventuelle Defizite in der digitalen Kompetenz auszugleichen, da ist es dann auch möglich, diese Hürden jetzt erstmal außenrum zu stellen, um unseren CVJM und zu sagen, okay, Notion und Slack ist halt das Medium, mit dem wir kommunizieren. Und irgendwo anders wird gesagt, dass du am 3.4.2021 um 18 Uhr in einem Club sein musst, um dann dort irgendwie die Bands in Empfang zu nehmen. Da gibt es keinen zusätzlichen Anruf, da gibt es kein zusätzliches Fax, da gibt es keine zusätzliche Mitgliederpost, in der das nochmal drinsteht oder den Kalender, den wir durch einen Kopierer jagen und die in den Briefkasten werfen, den gibt es halt einfach nicht. Und ich denke, wenn es dann dieses Angebot gibt, damit auch sich selbst weiterzubilden und gemeinsam mit anderen sich weiterzubilden, dann sollte diese Alternative nicht mehr notwendig sein. Und da vielleicht abschließend zu diesem Thema noch ein Hinweis. Jährlich gibt es einen Kongress, eine Initiative, die sich genau darum kümmert im Ehrenamt, und das ist das Digitalcamp. Und das war dieses Jahr wirklich großartig. Ich war in einigen Online ja, Webinaren, Seminaren mit dabei. Oder lernt man genau das? Also wie geht man mit digitalen Tools, aber auch mit digitalen Methoden im Ehrenamt um? Und ich kann euch da die Kurse und die Seminare ans Herz legen. Schaut mal durchs Archiv durch. Da ist wirklich einiges Interessantes dabei. Ich habe auch noch einiges gelernt. Es gibt verschiedene Niveaus, verschiedene Levels an Anforderungen, die da gestellt werden, und ich fand es sehr gut, und es ist für mich ein weiterer Grund zu sagen, Digitalisierung auch im Ehrenamt sollte 2021 auf einem ganz anderen Level stehen, als es vielleicht noch vor 2 Jahren vor der Pandemie der Fall war.
Einen Punkt haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht führt das jetzt auch zu weit. Das Thema Infrastruktur bei denjenigen vor Ort. Ich meine, für uns ist es völlig klar, dass wir, Smartphones, Tablets, Laptops, Tower-PCs, alle teilweise in mehrfacher Ausführung dastehen haben, aber hat ja nicht jeder. Also ich kenne einen Arbeitskollegen von mir, der arbeitet wirklich nur mit dem iPhone. Also der hat gar nichts anderes mehr, der hat gar keinen Laptop mehr.
Das sage ich jetzt ganz frech. Ja, und? Also jede dieser
kostet halt auch Geld.
Jeder dieser Tools, die wir jetzt genannt haben, die kann man mit einer 70-Euro-Ausstattung von einem Raspberry Pi, einem alten Bildschirm und einer Tastatur bedienen. Da bin ich ziemlich sicher.
Ja, das kann man sicherlich, aber
was ist ein Raspberry Pi?
Genau.
Exakt.
Was war die Frage? Ihr habt gemeinsam gesprochen, alles nicht verstanden.
Was ein Raspberry Pi ist.
Ich stelle ihn dir in dein Wohnzimmer, weil du das Pull-Prinzip verwendest, um Hilfe zu erhalten beim Zugang zu digitalen Medien.
Kann ich mal ein Bild aufmalen?
Du kannst gern malen, aber unsere Podcaster werden das dann nicht sehen.
Du könntest das Bild ja in die Show packen.
Ein verbales also. Bild. Ich wollte euch mental ein Bild aufspannen. Ich kenne die Organisation natürlich nicht gut genug, aber wenn ihr euch vorstellt, es gäbe einen Stichtag, zu dem, weiß nicht, das Faxgerät abgeschaltet wird, sage ich mal. Ne? Das heißt, kurz als Vergleich, die Banken haben irgendwann gesagt, hey, wir ermöglichen jetzt einen digitalen Geldtransfer, nicht mehr nur noch mit dem Überweisungszettel. Und dann haben sie gesagt, okay, es gibt jetzt beides, das Digitale funktioniert, wir haben auch eine App rausgebracht. Dann sagen sie, okay, du kannst noch Papierüberweisungen einwerfen, kostet aber halt 1 Euro pro Überweisung. Dann kostet halt 2 Euro pro Überweisung und irgendwann geht es eben nicht mehr. Es gibt so Übergangsphasen, es gibt Incentives, also so, wie was heißt das jetzt auf Deutsch? Also man,
Belohnung? Ja, oder?
Ja, man ermutigt die Leute halt bestimmte Dinge zu tun. Und so in der Art denke ich mir das auch. Wenn du jetzt, sage ich mal, so eine Organisation hast, die einen digitalen Wandel pushen möchte und die hat vielleicht Mitarbeiter Ü60 und Mitarbeiterinnen, ja, und die möchtest du aber mitnehmen, dann machst du so Dinge wie, wir richten gemeinsam die Geräte ein. Also wirklich mit einem Menschen wird dir gemeinsam der Kram eingerichtet. Dann gibt es vielleicht ein Weekly oder wie auch immer man es nennen möchte, wo zum Beispiel nur eine Viertelstunde über Slack geredet wird. Ach, ich wusste gar nicht mit dem Thread, jetzt da kann ich so reingehen. Ja, genau. Ich sage das deswegen, das ist nicht nur ein reines Nerd-Thema. Ich habe einen Nerd-Podcast, der heißt Audiodump. Da haben wir jedes Mal Audiodump-Tipps drin. Und das sind nur solche Sachen, die ich in meinem macOS oder die Ben in seinem Windows oder so kann und weiß. Aber die mindestens einer von unseren 4-5 Menschen, die da mitmachen, noch nie gehört hat. Wie ich auf dem iPhone so und so dies und das, dann denkt man, ja, das, ne? Wenn man das selber benutzt, ist das alles einfach. Und ich wette, in der direkten Umgebung gibt es immer ein oder zwei Leute, die haben davon noch nie gehört und sind begeistert, diesen Tipp zu kriegen. Also wenn man so etwas einführt als, auch dann ist es halt ein Meeting, aber das ist eben das Slack-Meeting und das ist mittwochs um 3 und da sind alle da und dann erfährt man da Dinge und irgendwer stellt sein Lieblingsding vor. Und das macht man über eine gewisse Zeit. Dann würde ich denken, mit mehr solcher Incentives ist man nach einem Jahr woanders.
Finde ich tatsächlich eine gute Idee. Ich erinnere mich da bei uns in der Firma an einen Kunden, der mit der Software von uns genau sowas gemacht hat. Der hat einmal die Woche ein Softwareprodukt-Frühstück gemacht. Und da konnten dann alle kommen, haben dann noch irgendwie ein bisschen eine Semmel gekriegt und wahrscheinlich auch noch eine Brezen mit ein bisschen Schnittlauchbutter drauf, ein bisschen was Besonderes.
Und da du in Bayern bist, wahrscheinlich auch noch eine halbe.
Ja, eher die Weißwurst. Und dann kommen da die Leute und können Fragen stellen und es kommt zu einem Austausch und es kommt zu einer Diskussion. Und es ist sozusagen ein konstanter Anlaufpunkt für Menschen, die da nach dem Pull-Prinzip Hilfe brauchen. Das heißt, man geht aktiv hin und bekommt dann aber auch die Hand gereicht, um gewisse Fragen zu beantworten. Und vielleicht ist das etwas, das wir mal anfangen sollten. Irgendwie so ein Zoom-Call einmal die Woche mit, hey, wir helfen euch beim Umgang mit Slack, mit Notion, mit Nextcloud haben wir übrigens auch noch, also für große Dateien, diese freie Cloud-Software. Wie geht man damit um?
Ich würde es in kleinen Teams machen, weil wenn du 40 Leute in einem Call hast, dann kann nicht jeder sein Slack-Problem vortragen und viele trauen sich dann auch nicht, was zu sagen.
Ja.
Also das würde ich quasi eher die Leute, die es schon können, das kenne ich jetzt vom Karate zum Beispiel, das Prinzip, also ne, die Anfänger sind Weißgurte, dann kommen die Gelbgurte, dann kommen die Orangen und wenn du selber irgendwie Grüngurt bist, dann hilfst du halt den Weißgurten und den Gelbgurten und trainierst immer die kleineren. So dass man vielleicht in so Stufen ein bisschen One-on-One oder One-on-Two-Betreuung oder sowas hat. Also so eine menschliche digitale Transition wäre was ich jetzt spontan, ne, habe ich auch nicht durchdacht, aber wenn das mein Unternehmen wäre, was ich glaube ich versuchen würde anzuregen, weil das gibt eben auch dann Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, dass die größte Hürde bei einer digitalen Transition ist, dass die Menschen, die die Anfänge nicht mitgemacht haben, die nicht als Kind mit dem C64 gespielt haben, für die ist das ein permanenter Frustrationspunkt. Deswegen, die Leute benutzen WhatsApp auf dem Handy und sonst nichts, weil sie vor allem Angst haben. Sie haben Angst, was kaputt zu machen, wenn sie eine App aufmachen. Nicht wir, aber eben, da gibt es viele Leute da draußen. Und diese Angst in Erfolgserlebnisse umzuwandeln, Empowerment im Prinzip, das, finde ich, müsste der Weg sein.
Ich nehme gerade total viel mit, weil ich nämlich, also ich arbeite im Theater und habe auch versucht, da Nextcloud und Wiki und sowas an den Start zu bringen und ja, bin auch vor die Probleme gelaufen, irgendwie, wie ich das den Leuten irgendwie, also zum einen mal beibringe oder erkläre, was das überhaupt ist und sie auch dazu motiviere, das irgendwie zu benutzen. Und ja, der Prozess dauert immer noch an und ja, aber ich glaube, das ist gut mit diesen kleinen Meetings, nicht nur für uns, sondern auch ja, bei mir oder bei jedem in der Firma.
Genau, jetzt wo ihr darüber redet, als wir in unserer Abteilung ein neues Programm eingeführt haben, haben wir das tatsächlich genauso gemacht. Ich bin für dieses Programm Key-User und wir haben uns tatsächlich einmal die Woche getroffen und haben quasi ausgetauscht, okay, hey, welche Probleme habt ihr damit oder welche Shortcuts wären geil für euch, vielleicht kenne ich die ja gerade auswendig oder so. Sollten wir
oder zeig mal deinen Workflow, wie du zu dem Ergebnis kommst und dann merkst du selber, ah, die gehen drei Umwege und dann kannst du sagen, guck mal, da gibt es einfach, drückst du Command F und dann brauchst du gar nicht
vielleicht, viermal also vielleicht diese sollten wir da vereinsintern, vielleicht sollten wir da vereinsintern hinkommen. Mhm. Finde ich gut, ich nehme auch gerade total viel mit. Ja.
ich glaube, so eine Hilfsatmosphäre wäre, glaube ich, auch ganz gut, also im Sinne von, ich meine, oft passiert es ja irgendwie Besprechung um 18 Uhr und dann kommt irgendwie so kurz vor 8 kurz vor 6 kommt dann noch irgendwie so eine Nachricht auf Slack, Hilfe bei mir funktioniert nicht, wie geht's? Und dann irgendwie plötzlich alle so, mach mal, krieg es mal zum Laufe irgendwie, du hältst alles auf und so weiter. Jetzt natürlich überspitzt dargestellt, aber
kommen würde.
Du weißt, glaube ich, was ich meine. Und wenn man dann so eine freundliche Abholatmosphäre schafft, die sagt, hier, okay, du hast ein Problem, erklären wir mal kurz, was genau geht, und dann tatsächlich eine Person irgendwie hingeht und sich direkt des Problems annimmt. Das wäre, glaube ich, auch ganz nice.
Quasi so Digitalpaten, aber auf einer Augenhöhe.
So Schülerlotsen-artig, so ein bisschen.
Ja. Beim Chaos Communication Kongress heißen die Engel.
Daran dachte ich auch gerade,
ja.
Wobei die
tatsächlich ja noch in Anspruch genommen.
Oh. Ja. Weil auf deinem damals Frickel-Linux kein WLAN ging?
Nein, ich war mal in meiner Funktion als Taz-Blogger dort und habe mich dann gepress-briefing lassen.
Ah, ich dachte auch gerade, vielleicht wäre es ein totaler Vorteil, wenn dort das WLAN nicht geht.
Oh ja.
Gut, dann lass uns aber mal zu dir kommen, Malik. Du bist nicht nur Grafiker, sondern du bist auch Musiker.
Das stimmt, ja.
Ich und ihr macht wahrscheinlich ganz schreckliche, böse Metal-Musik.
Nicht böse, aber schrecklich.
Schrecklich, ja. Wie schrecklich denn? Erkläre mal, böse. Wie schrecklich.
Also wir haben es, wir sortieren uns da irgendwo bei die so Post-Hardcore ein. Ich würde mal sagen, wer Boys Sets Fire kennt und noch ein bisschen Metal mit reinkippt, der dürfte grob in der Härte-Kategorie sein. Da wird gesungen, da wird geschrien, da gibt es Melodien und zwei Gitarren. Also klassische Metal-Band-Fünfer-Besetzung. wir haben zwei Alben raus. Eins war noch, also 2018, Februar kam das raus, Survivors heißt das, das ist schon sehr anders als das Album davor, ist auch eine andere Band, denn das erste Album kam, ich glaube, 8 Jahre vorher raus, noch mit anderer Besetzung und so, ne? Die Band hat ein paar Jahre Pause gemacht und wurde dann neu zusammengerufen, dann kam ich auch erst dazu und ab da war es schon deutlich anders, ja, dann haben wir halt das getan, was eine Band so tut, wie gesagt, also Platte raus, Touren, ein paar Herrenländer haben wir getourt, viel gespielt, auch mit interessanten Bands und dann kam Corona und seitdem sind wir sozusagen komplett auf Pause.
Wie geht man denn als Band denn damit um? Also letzten Endes ist ja eine Probe jetzt auch nach gesetzlichen Regeln gar nicht mehr möglich. Habt ihr da Wege gefunden, dennoch aktiv zu bleiben, oder ist der Hiatus jetzt das Gesetz?
Tatsächlich einfach nicht mehr geprobt seit März. Wie? Ja, nämlich Anfang März haben wir uns das letzte Mal zusammengesetzt. Und da war es schon so, ja, das mit diesen, da könnte was kommen. Und da hatte ich jetzt schon so Drosten-Podcasts und so gehört, war also noch ein bisschen mehr informiert als die anderen und habe gesagt, ganz im Ernst, das wird nichts mehr werden. Und es kam noch dazu, unser Sänger ist auch noch durchgestartet als Schlagerstar. Das ist der Bierkapitän. Also kennt ihr mit den Song, der Bierkapitän?
Ja, heißt der nicht Markus irgendwas?
Nee, das ist der sich drangehängt hat. Es gab eine zweite Version des Songs auch mit Markus Becker, den ich auch vorher nicht kannte, aber auf dem Videodreh kennengelernt sozusagen. der Richard Beer ist der Künstlername von unserem Patrick. Und der hat halt den Bierkapitän geschrieben. Aber das Ding ging halt durch die Decke. Das war der Sommerhit letztes Jahr und das zieht sich natürlich dann jetzt nach vorne weiter. Aber dementsprechend, der ist auch umgezogen. Ich bin ja hier in Aachen, die Band ist in Aachen und er ist so in der Gegend von Trier, also irgendwo zwischen uns allen. So dass es, sag ich mal, für die Band gerade eh alles so ein bisschen anders war. Ne? Wir haben dann teilweise irgendwo in München gespielt und dann ist er von woanders dorthin gefahren als wir. Ne? Also wir im Bandbus und er halt alleine und sowas. Ja, aber das ist halt jetzt auch sein Hauptberuf. So, dementsprechend hat sich in der Band gerade eh vieles verändert. Für das reine Bandding, wir haben jetzt, weiß ich nicht, 25 Quadratmeter Proberaum. Da war einfach indiskutabel in einem Bunker, also in einem echten Bunker. Da machst du auch kein Fenster auf. Also dementsprechend war das vollkommen klar. Seitdem waren wir dort nicht mehr. Wir haben einmal im Sommer eine Blu-ray aufgenommen mit einer Live-Show, wie das viele Bands gemacht haben. Unten im Musikbunker ist ein Venue drin in Aachen. Da passen 400 Leute rein. Und jetzt habe ich auch noch, ich mache viele Sachen, unter anderem Videoproduktionen mit dem Tom Albrecht zusammen. Wir haben da so eine kleine Firma und er hat quasi uns als Band gefilmt, also ne, mehrere Kameras, wie man das so kennt, und leeren Raum und eine große Bühne und eine Abluftanlage und sowas. Und das ging halt auch gut, war, wie gesagt, auch im Sommer waren die Inzidenzzahlen ja auch niedrig. Dementsprechend, das haben wir schon gemacht, aber auch davor wurde nicht geprobt. Wir haben quasi nach Monaten nicht proben eine Live-Show aufgenommen, die nicht nur gut klingen musste, weil es auch live recorded wurde, sondern auch gut aussehen musste. Also man muss total abgehen und darf sich nicht verspielen. Ein Traum. Ja, aber ist tatsächlich sehr gut geworden. Ein paar Songs mussten wir dann halt öfter spielen.
Klar.
Ja, klar. Aber das ist anstrengend, kann ich euch sagen. Das haben wir gemacht, aber das war auch wieder das letzte Mal.
Das monetarisieren? Also seid ihr da überhaupt in den Genuss gekommen, davon irgendwie was davon zu tragen oder ist das alles ein Exposure?
Das war gar nicht der Plan. Wir wären nicht selbst auf die Idee gekommen, sondern wir sind gefragt worden von Radio Bob und wie heißt der große Mail-Order, der nicht EMP ist? Ich und Namen.
Nuclear Blast?
Empiricon?
Nee. Empiricon, genau. Empiricon Festival und Radio Bob haben, die hatten, ich glaube, 3 Slots für Bands und aus irgendwelchen Gründen wurden wir gefragt. Das fanden wir natürlich super und die so, ja, dann bräuchten wir nur ein Live-Konzert von euch. Und wir so, wir haben nichts. Ja, nee, da reicht, wenn ihr mit dem Handy im Proberaum mal was aufnimmt. Wir so, auf gar keinen Fall. Metal ohne Sound ist nichts. Und gut, ich bin eh vom Fach und so und dann, wenn du eine Videoproduktionsfirma hast und dann kommen die Leute so, ja, nimm mal mit dem Handy im Proberaum irgendwie. Passt schon. So, wir müssen da schnell mal was organisieren und das haben wir halt gemacht und wie gesagt, als es dann fertig war, die haben das dann auch gesendet und das war dann cool und da hatten wir sozusagen Spaß. Es war also Exposure, aber nicht auf unserem Mist gewachsen und dann hatte ich halt das Material da und habe noch nie eine Blu-ray geauthored und was man da so machen muss, habe halt gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass das mit dem bisschen YouTube einmal bei Empiricon jetzt gelaufen ist und haben dann halt limitierte Auflage von der Blu-ray gemacht und die verkauft, aber das,
nice.
Ja.
Ihr wart auch tatsächlich mal so auf richtiger Tournee, unter anderem auch in Russland. Wie kam es denn da dazu? Also das kriegt man ja nicht jeden Tag irgendwie jetzt mal, yo, schauen wir mal, wo wir hingehen. Ach, Russland.
Ja. Ja, wir waren sogar zweimal in Russland.
Ah, ich dachte schon, ja, zweimal.
Und in Polen und UK und sonst wo noch. Genau, Russland, wie kam es dazu? Im Prinzip über die guten Kollegen von Contradiction. Die sind aus Wuppertal, so eine Oldschool-Thrash-Metal-Band, die ich noch nie in echt gesehen habe, witzigerweise. Ich weiß nicht, wie kamen wir denn aneinander? Keine Ahnung, mit dem Olli, mit dem Gitarristen, habe ich irgendwie angeregt über das Internet geschrieben. Ich habe echt vergessen, wie wir uns kennengelernt haben. Und die waren auch in Russland gewesen. Und dann meinte ich so, hör mal, Russland abgefahren, da war ich ja noch nie. Wie kommt man denn da so hin? Und er sagte, ja, wir haben da einen coolen Booker, den Dima. Der ist halt vor Ort und auf den kannst du dich verlassen. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Wenn du woanders touren möchtest, wo du wirklich keine Infrastruktur hast, ne? Du kennst dort keine Leute, du hast dort keine Fans, du kennst die Sprache nicht, du kennst die Venues nicht, du weißt auch nicht, wie funktioniert Live-Spielen dort, weil das in Russland schon deutlich anders, ähnlich auch wie in Japan, ist ganz anders ist als hier. Da ist halt üblich, dass Equipment in den Venues steht. Mhm. Einfach weil du in Russland hast du halt 1000 Kilometer zwischen jedem Ort, zwischen denen du spielen kannst. Ne? Also du spielst in St. Petersburg, dann spielst du in Moskau, hast halt 1000 Kilometer dazwischen. Das heißt, und schlechte Autobahnen mit Schlaglöchern. Das heißt, die Bands fahren nicht ihr ganzes Equipment wie in Deutschland immer von A nach B, sondern du gehst davon aus, da steht ein Drumkit, da steht irgendein Gitarrenamp. Du bringst im Prinzip nur die Gitarren mit und du kannst auch mit dem Bus machen, mit dem Zug machen. Und das war auch unsere erste Tour. Wir haben also Kontakt aufgenommen mit Dima und der hat gesagt, was, ihr wollt spielen? Ja, gar kein Problem, machen wir. Hat halt unsere Musik gehört, ne? Dachte, ja, das kann ich hier verdienen und hat dann angefangen, die Venues anzurufen, die er so kannte. Und wir haben dann halt im Vorhinein alles geplant. Also es war so in meinen Händen, was man dann planen muss. Von Visa, ne, über Kosten, Flüge, ne, Zoll, Equipmentmitnahme, all dieser Kram. Und die erste Tour haben wir mit der Transip gemacht, also tatsächlich mit dem Zug, was sehr cool ist, aber auch seine eigenen Herausforderungen hat. Du hast zum Beispiel, wir sind literally in Ufa, erinnere ich mich noch, ist irgendwo mitten in Russland da, begeisterte Crowd, geil gespielt, komplett nass geschwitzt, alles hat sich irgendwie ein bisschen nach hinten verzögert und dann bist du am Merch und Leute wollen vielleicht irgendwie ein T-Shirt und dann kommt halt dein Tourmanager, der Alex, den wir damals dabei hatten, und zerrt an dir und sagt, okay, wir müssen in 12 Minuten am Zug sein. Und dann räumst du halt Bühne, Merch und alles in irgendwie diese Koffer und Reisetaschen und ne, jeder hat drei Dinge, die er schleppen muss, Gitarren, Zeug und du hetzt halt irgendwo zu diesem Bahnhof, um in diesen Zug zu kommen, weil du sonst einfach nicht am nächsten Tag irgendwo bist, du hast auch kein Hotel und nix. Und dann bist du halt verschwitzt einfach 12 Stunden in diesem Zug. Also ne, es hat so alles seine Ups und Downs. Der Vorteil ist aber, du musst nicht in irgendwelchen Hotels und dann wie bei der zweiten Tour 1000 Kilometer auf so einer Holzbank, die sich dann Bandbus nennt, zubringen, wie gesagt, Schlaglochpisten, sondern du bist halt mit dem Nachtzug einfach am nächsten Morgen dann auch schon da. Also, ja, da gibt es, zu beiden Touren gibt es übrigens Dokumentationen, wenn man sich das mal angucken möchte, auf YouTube haben wir das alles gesehen, stehen. Ja. Ja, welche?
Oder hatte ich sogar beide? Nee, ich glaube, ich habe sogar beide gesehen, ja.
Okay, also einmal Zug, einmal Van.
Ja,
das war quasi der Unterschied. Genau. Die eine war 2014 und die andere war 2016 mit guten Freunden von uns, Phoenix Ashes aus Holland. Das war wirklich auch die Tour aller Touren. Also wie man sich vorstellt, mit alle sind bis heute Freunde cool. Und besuchen sich gegenseitig und es ging hoch her. Also das war richtig super, ja.
Ja.
Aber anstrengend.
Lohnt sich ganz gut. Das glaube ich.
Die Links von den Dokus packen auf jeden Fall schon aus. Die wohnen bestimmt beide auf YouTube, da kann man sie sich anschauen.
Ganz genau, ja.
Du bist ja jetzt nicht nur Musiker, sondern auch Designer. Wie siehst du denn diesen Schmelzpunkt von Metal und Design? Was bedeutet das für dich? Wie gehst du da drin auf?
Wo ist der Schmelzpunkt? Also, weil ich meine, Musik ohne Design gab es ja noch nie.
Ich hatte das aufgeschrieben und ich dachte eher an so Logos und Cover und sowas. Und ja. Was ist da so dein...
Also was die Herausforderung ist oder wie wichtig ich das finde?
Herausforderung oder auch was du so zu Covern und Logos sagst, die du halt kennst oder von Bands. Ist es irgendwie altbacken oder ist es passend oder ja?
Wie du da rangehst. Also ja. was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass Design im Metal, zumindest in dem Metal, den ich so höre, unglaublich konservativ
das
ist.
Das meinte ich, genau. Ja.
Also da hat sich in den letzten 20 Jahren gefühlt nichts geändert. Christian Wahlin ist ein Freund von mir, der malt seit 20 Jahren endgeile Bilder, aber das ist halt keine Das ist eine Kunst in sich selbst und die unterliegt jetzt auch keiner Entwicklung. Da gibt es keine Trends, da gibt es keine Modernität. Das ist alles so zeitlos in gewisser Weise. Und wie begegnet man dem?
Ja, das finde ich echt eine spannende Frage. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Also Metal an sich ist, glaube ich, sehr konservativ. Ich glaube, Szenen an sich sind sehr konservativ, bestimmt. Und du hast immer diese Leute, die das in den End-70er, Anfang 80er Jahren sozusagen mit haben aufwachsen sehen. Ich bin selber ja so ein altes Thrash- und Death-Metal-Kid, ne? Und dann Obituary, Sepultura und sowas, ne? Das war dann immer alles so und das musste dann so diese gemalten Cover haben, ne? Die Arise oder das, ne? Ihr wisst schon, die ganzen Obituary-Alben, sowas in der Art. Und das hat dann sowas, da ist man mit 16, hat man das einfach geliebt und dann ist das Ding so. Und damals war es New Ground, da, ne, da wurden Dinge kreativ neu erschaffen, aber dann hat man sich da so reingeliebt und dann kriegt man Angst, dass sich das verändert. Und dann gibt es immer diese Gatekeeper, ne, dann kommt irgendwie die New Kids, ich sag mal Korn oder so, ne, dann kommen halt Leute, die machen es anders, New Metal, gutes Beispiel, sogar der Name ist ja im Prinzip die Einflussnahme von Hip-Hop in den Metal rein. Ne, kann man ja so sehen. Es ist alles auf einmal nicht mehr Thrash, super schnell, 120 BPM oder 240, sondern es ist halt groovy und auch Rap-Anteile, ne? Fred Durst, ihr wisst schon. So, dann kommt also dieser neue Einfluss und die dann jungen Kids finden es natürlich geil, weil es was Neues ist. Und was Neues ist ja ihres. Das, was sie sich zu eigen machen. Nicht das, was die Eltern oder die großen Brüder mitgebracht haben, sondern so. Und dann hast du natürlich im alten Metal dann die Gatekeeper, die dann da stehen und sagen, was, das ist nicht true. Das ist ja ein Begriff im Metal, True Metal, ne?
Genau, Manowar und so. Also,
genau, die Trueness. Aber was ist das? Das ist Konservativität. Ich verstehe es aus der Sicht, dass man sagt, okay, man liebt das, womit man groß geworden ist, ne, womit man reingewachsen ist, kann ich gut verstehen. Und dann ist, glaube ich, so als Persönlichkeit, als psychologische Frage, die sich dann stellt, ist so, gehe ich den nächsten Step mit? Finde ich vielleicht von den New Metal Bands auch was geil? Und nach dem New Metal ist es dann halt der Metalcore. Und nach dem Metalcore ist es, was weiß ich, Djent. Finde ich das auch geil? Kann ich da was drin finden und nehme ich das mit? Oder bleibe ich, igel ich mich hier ein in meiner kleinen Wagenburg und bleib halt da? Und das ist halt die Herausforderung bei der Gestaltung. Welche Signale setzt du? Ich kann es jetzt, jetzt komme ich gerade mal von der anderen Seite wieder als Designer. Was stand bei uns in der Uni, hat ein Prof das auf den Boden geschrieben, in großen, so in einem Kreis zulaufenden Buchstaben. Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. Wozu du gepusht wirst im Design, ist immer think out of the box. Weil das zu machen, was alle bisher gemacht haben, dafür brauchst du ja keinen Kreativjob. Das ist ja der Grund, warum wir Kreativjobs machen. Das heißt, wichtig ist, beiderlei. Es ist nicht reine Kunst. Ne? Wir reden nicht von deinem Kumpel zum Beispiel, der ist ja scheinbar Illustrator. Das ist vielleicht, Illustration ist ein bisschen mehr Selbstausdruck. Ein Designer hat auch eine Aufgabe zu erfüllen. Da würde ich das trennen. Ne? So, deswegen würde ich sagen, Künstler, lass den 100 Jahre seine Bilder malen. Wenn er diese Bilder fühlt, ist es genau das Ding. Wie ein Musiker. Lass den einfach seine Mucke machen. Ein Designer ist mehr sowas wie ein Auftragsproduzent. Du musst ja auch in ein Studio gehen können und sagst, hey, ich habe Death Metal gemacht, jetzt will ich eine Jazzplatte aufnehmen und am besten versteht der Produzent, was du möchtest und hilft dir, das bestmöglich umzusetzen. Das ist ein bisschen mehr der Designer. Da ist ein künstlerischer Anteil dran, da ist ein ordnender Anteil, ein aufgabenlösender Anteil dran und so gehe ich natürlich dann auch auf das Metal-Thema zu. Wenn jetzt eine Band, das ist schon passiert, ich hatte letztens eine Punk-Band aus Aachen hier, die zu mir kam und die hatten halt so ein selbstgefrickeltes Punk-Logo, aber das war aus funktioneller Sicht kein besonders gutes Logo. Ne? Du kannst es nicht gut lesen, wenn es klein ist und so ganz funktionelle Dinge und die hätten gern irgendwie so einmal neu und wie ich dann rangehe, ist wie mit einer, weiß nicht, Metallindustrie-Beraterfirma oder wen ich sonst als Kunden habe, auch. Ich frage die, wohin die wollen. Wem möchten die was sagen? Was ist das Signal, was die senden wollen? Und wenn jetzt zu mir eine Oldschool-Death-Metal-Band kommt und sagt, hör mal, wir haben hier, wir machen einfach, das ist hier entombed, gemischt mit was weiß ich, ne? Und das muss aber auch so aussehen. Also weil logisch, denn sie möchten zu Fans Signale senden, die sowas mögen. Man kann das auch extra anders machen. Man kann ein Apple-Design auf eine Oldschool-Death-Metal-Band kleben. Man wird allerdings sehr, sehr viel mehr Kommunikationsprobleme haben. Ne? Entweder ist man so groß, man hat so viel Budget hinter sich, so eine Plattenfirma, die so viel Geld da reinsteckt, dass sie diese Besonderheit zu einem besonderen Merkmal macht. Aber das musst du natürlich erstmal in die Breite tragen. Oder du sagst, ja, ich möchte vor allem, wenn einer mein T-Shirt sieht, dann ist klar, okay, ist Oldschool Death Metal, habe ich Bock drauf, ja, lass mal reinhören, gefällt mir. Und dann würde ich zum Beispiel in der Herangehensweise vom Logo einfach sagen, okay, was machen die Oldschool Deather, wie sieht das aus? Müssen da, ne, so die beiden Zacken links und rechts, läuft das aus, da sind umgedrehte Kreuze drin, was auch immer. Und dann würde ich besprechen, welche Totenköpfe müssen wohin und wie setzen wir die Signale. Und wenn dann aber jemand kommt und sagt, pass auf, wir sind nicht mehr Ende der 80er, Surprise. Wir haben auch einen Genty Sound und wir sind so ein bisschen Meshuggah-Einfluss und dies und das. Wir hätten gerne was Technoides drin. Dann würde ich, glaube ich, anfangen, da fängt der Designer an zu spielen. Dann würde ich, glaube ich, eine Referenz auf das Oldschool-Logo nehmen und würde was einbauen, was Modernes hat. Vielleicht so ein Tron-Look oder irgendwas, was leuchtet oder was. Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde mir Elemente nehmen und dann würde man anfangen, wie so ein Lego-Raumschiff, sich aus den Bauklötzen raus zu gestalten. Also ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Das ist eine typische Designer-Antwort für ein Gestaltungsproblem.
Beantwortet ja, es voll. Möchtest du, hast du manchmal den Drang, also mir geht es tatsächlich so, weil ich bin auch ein bisschen für die Brand von Blast of Eternity verantwortlich und ich möchte manchmal die Leute so ein bisschen aus ihrem konservativen Ofen hervorziehen. Und ich will ihnen auch mal so ins Gesicht werfen, hey, die Zeiten sind andere geworden. Schaut euch vielleicht mal um. Die Welt hat sich verändert. Hast du manchmal dieses Gefühl auch, dass es notwendig ist?
Ich habe es bei Startup Revolution so gemacht, tatsächlich, mit dem gleichen Hintergrund und bin so ein bisschen auf der Trennlinie getanzt, glaube ich, zwischen, also welche Signale benutze ich. Wir haben auch diesmal ein gezeichnetes Cover, wo ich auch eine klare Vorstellung hatte, welchen Stil ich haben möchte. Das sollte durchaus ernsthaft sein, bin aber dafür auch nach Hamburg gefahren und habe mit der Illustratorin mich hingesetzt und ne, so auseinandergesetzt, da steckt schon Arbeit drin. Auf der anderen Seite hatten wir ein total boring, in der Standardschrift, die jeder benutzt hat, Bandlogo vorher und ich dachte, da muss was viel Individuelleres rein und so und habe mir dann, habe auch 5 oder 7 Versuche über 2 Jahre gebraucht, bis da irgendwas mal war, was mir gefallen hat und wo ich das Gefühl hatte, der Rest der Band kann da auch mitgehen, da geht es ja auch drum. Ne? Und habe dann, also ich würde mal sagen, lustigerweise, das war gar nicht mein Ansatz, aber korrespondiert das so ein bisschen mit so konstruierten Logos wie damals so Creator und so, ne, alles nur so 45 Grad Winkel und sowas, das war gar nicht der Ansatz, aber die Mischung aus, was ist das Bild, welche Musik machen wir eigentlich und dann, dass wir ganz exzessiv Neongrün als Signalfarbe benutzen. Auf dem Merch ist alles grün, die Logos sind grün, Aufkleber, das ist alles Neon und das bedeutet leider sehr, sehr, sehr viel mehr Aufwand im Druck. Also Neonfarben zu drucken ist sehr umständlich, je nachdem, wo man es benutzen möchte. Und so, aber das war es, fand ich, wert, weil dann hast du auf einmal so eine Fangruppe, spielst irgendwo in Hamburg und dann kommen die Leute, der ganze Raum ist grün und die Leute kommen und nennen sich selber The Green Army. Da habe ich auch gedacht, okay, kacke, was, wenn ich die nächste Platte orange machen will? Mein Problem. Aber da, das hat sich so verselbstständigt und das bedeutet, als Signal ist es angekommen. Und nochmal, wir machen eigentlich so Post-Hardcore. Ne, das hat viel mehr diesen normalerweise diesen Duktus von, wenn man Boys Sets Fire Sachen kennt, das ist so ein bisschen mittelalterlich. Ihr habt hier auch auf dem Blast of Eternity ist eine so ein, was war das hier? Ich sehe oben in diesem Scroller, da ist irgendwie so ein fallende schwarze Flügelwesen in so einer gezeichneten Art.
Ja, genau, das ist eine Doré-Illustration tatsächlich.
Doré, genau. Ne? Das heißt, im Prinzip sowas in der Art benutzen wir auch und mischen das dann aber mit zum Beispiel einer Neonfarbe oder so. Da habe ich halt auch gedacht, ja, das hat so eine Menge dieser Elemente, die wir selber auch mit Leben füllen müssen. Das ist nicht eindeutig, nach dem Motto Oldschool-Death-Metal-Logo. Und das habe ich bei anderen Bands bei mir aber auch schon mal ganz anders gemacht und habe gesagt, so, da muss man sofort verstehen, Death-Metal-Band. Und ich glaube, was ich hier sehe, ne, ich gucke gerade auf eure Webseite und denke so, es atmet auch schon den Geist von beidem. Ne? Es hat das Logo, hat so von der Schriftwahl und sowas, hat so die Connection zu den darkeren, ne? Eher, ich sag mal, düster, es könnte auch sogar Goth-Anleihen haben, Zeiten, Bands, die auch vor 20 Jahren schon so ein Logo hätten haben können. Der Aufbau der Seite ist modern. Ne? Also auch die Typografie, ne? Wo zum Beispiel steht Blast of Eternity Podcast, oben in dem, ne? In dem, ich weiß nicht, was ist das, ein WordPress-Template oder
ja,
so?
Ja, ein WordPress-Template ist ein Slideshow, ja.
Genau, aber das heißt, du hast dich ja auch entschieden, nicht nur so, ja, ich nehme eine bestimmte Art Template, sondern auch, ich belasse das so und versuche nicht alles aussehen zu lassen wie 1780. Und damit hast du das Moderne sozusagen mit reingeworfen und hast aber im Logo mal anzitiert, so, wir sind auch schon irgendwie oldschool, wenn du auf so eine Art Mucke stehst, bist du hier auch durchaus zu Hause. Und ich denke, man muss einen Weg finden, beides hinzubekommen, weil wenn du sagst, boah, ich bin so forward thinking, es muss, ne, wir lassen alle anderen zurück, irgendwie diese Art Metal ist vorbei, dann kommt ja auch keiner mehr. Weil die Leute kommen ja zum Konzert, weil sie sich da in dieser Community gemeinsam und zu Hause fühlen und das auch leben wollen.
Ja, das ist richtig. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass dieses Öffnen, also wir hatten tatsächlich mal die Algorithm als Headliner, das ist, ist nicht so einfach. Also für mich ist Gent Metal.
Ich fand's auch gut, ja, halt nicht. Aber stimmt.
Ja.
Mhm. Ja, und das ist natürlich dann jetzt auch wieder so eine, ich sag mal, wenn du es als Business denkst, dann wäre es ja so eine Frage, okay, wie wichtig ist dir deine Agenda durchzupushen, wie wichtig ist dir Geld verdienen? Oder dass Leute durch die Tür kommen, jetzt Geld oder kein Geld. Aber so, ne, das ist halt die Frage. So, Ja. Wie behutsam macht man das? Und das ist jetzt auch ein bisschen die Frage, was ist das Selbstverständnis von Blast?
Richtig, und da ist eigentlich unser Selbstverständnis immer schon so ein bisschen gewesen, who cares, wir machen Kunst, aber
wir sind elitär.
Dem sind natürlich auch kommerzielle Grenzen gesetzt, ja. Weil letzten Endes müssen die ganzen Bands, die wir einfliegen, auch irgendwie die Lufthansa bezahlen und wir müssen irgendwie dem Tontechniker auch noch seine 20 Euro am Ende vom Abend geben und da pendelt sich das dann, denke ich, auf einem ganz gesunden Punkt dann ein.
Lustig übrigens, The Prophecy 23.
Die sind auch hier und
drin. Genau.
Ja, das lustig ist, ich kannte sie nicht, aber ich habe einen, kennt ihr Fiverr.com?
Ja, kenne ich. Ja.
Mhm. Das ist so ein Portal, wo man im Prinzip die Idee ist für einen Fünfer, kannst du dir da irgendeinen Service abholen, ne? Also irgendwie, mach mir mal bitte ein 3D-Mockup, 3D-Bildchen von meiner CD, damit ich das in den Katalog stellen kann, aber ich kann sie jetzt nicht fotografieren. So, ich habe genau einen Service, den ich auf Fiverr anbiete, weil ich verstehen wollte, wie der Service funktioniert. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Du hast eine CD gemacht, du hättest gern so ein tolles 3D-Foto, also wo die halboffene CD schön beleuchtet irgendwo steht und das fotografiert man entweder, wenn man ein Fotostudio hat, oder man fragt einen Typen wie mich für ein paar Euro und dann werfe ich das in Photoshop und dann kann ich da sowas machen. Und das ist so der einzige Gig nennt man das dort, Gig, den ich dort habe. Und The Prophecy 23 haben mal bei mir so eine CD gemacht.
Ja, geil.
Und da habe ich auch, ich kenne die, also ich habe dann reingehört, dachte, ah, okay, Thrash Metal, ne, so ist nicht ganz unsere Ecke, sonst hätte ich gesagt, hey, lass mal zusammen spielen oder so. Ne, war irgendwie ein netter Kontakt, hat irgendwie ein paar Euro da eingeworfen, hat CD-Look gekriegt und haben das dann auch benutzt. Und dann habe ich die bei euch irgendwie jetzt vor der Sendung, ne, habe ich natürlich mal reingeguckt, Blast und so, habe ich die wieder gesehen, so, nein, ich erinnere mich natürlich, wegen dem Grün, wir hatten ja auch dieses Grün, und da gibt es nicht so viele Bands. Und da dachte ich, ach, wie geil das ist. Und der war ja auch in der Sendung hier.
Genau, genau, vor drei Podcasts, glaube ich, bei uns in der Sendung. Und hatte auch ein völlig verrücktes Projekt vorgestellt, bei dem sie sich selbst mit Blasinstrumenten gecovert haben. Also auch eine wahnsinnig lustige und eine Band mit Attitude, so kann man es eigentlich sagen. Ja. Und das finde ich relativ angenehm.
Mit Immortal Attitude, ne?
Ja, genau, die Immortal Attitude.
Oh, Insider.
Also, ja. Also tatsächlich auch spannend, bei The Prophets sind ja eine der Urgesteine aus der Heilbronner Szene.
Okay, gibt es also schon lange.
Und sind, glaube ich, mit Abstand auch die bekannteste Band aus der Heilbronner Szene. Und das hat ganz grob, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, seit sie ihr Rebranding hatten, mit dem ganzen Grün vor drei Alben, also so quasi so, das war so der Startpunkt. Und dann ging es irgendwie steil bergauf, bisschen Wacken, Massacre und so weiter. Und jetzt alles natürlich wieder ein bisschen zurückgefahren über Corona, klar. Genau, das war so auch ein bisschen dieses spezielle Branding, das ihnen, glaube ich, diesen krassen Boost verschafft hat.
Oder um es mal anders auszudrücken, der Brand, die zu ihnen passt. Also sich nach außen einfach genauso zu zeigen, wie sie auch sind, weil sie wahrscheinlich nie diese grimmige, böse, braun-graue Thrash-Metal-Suppe waren, die man ihnen vielleicht aufgestempelt hätte. Und das fand ich auch.
Also sie hatten vorher weniger Humor sozusagen im Auftritt? Also
im Branding.
Okay, also sie waren eigentlich humorige Typen, aber man hat immer. Das.
Also
aber
sie sahen aus wie jede Thrash-Metal-Band. Genau, welche Metaller sind denn nicht humorig? Also, da kenne ich außer die schrecklichen Black-Metal-Leute eigentlich niemanden.
Stimmt. Aber
ich sag mal, Killswitch Engage. Ne, okay, ist ein falsches Beispiel. Nee, aber nee, ist gar nicht. Ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil Killswitch zum Beispiel sind ja auf der Bühne mir sogar teilweise zu affig, also Adam zumindest. Ich meine, ich muss den nicht im Superman-Kostüm Liegestützen. Weißt du, wenn ich weine, wenn der einen Riff spielt, weil es so geil ist, dann brauche ich keine Liegestützen im Superman-Kostüm. Aber
hat andere Geschmack, Qualität,
andere mögen es. Ja, so, also genau, und es ist auch nicht die ganze Band so, sondern so einer hampelt rum. Aber sollen die machen, wie sie wollen, aber wenn du dir die Cover anguckst, da ist ja nichts davon. Ne? Das ist ja so, also die sind hässlich und schlecht, aber sie haben, sag ich mal, also ich finde, die grafische Qualität ist nicht der Musik ebenbürtig, würde ich sagen. Da geht noch einiges, da hätte ich große Kritik. Aber ich sag mal, das ist eine Metalcore-Look-Platte. Da ist kein Humor in gar nichts, ne? So.
Sehr bierernst.
Das entspricht nicht der Bühnenshow. Ja, genau. Also, das ist ja auch okay. Manchmal, ich meine, das ist eine Musik, die lebt von Aggression und manchmal willst du halt auch einfach nur sauer sein. So, ist ja okay. Finde ich voll, ne? Bin ich voll dabei. Genauso mit Sugar. Ne? Auf der Bühne machen die immer völligen Quatsch, aber die Platten sehen nicht so aus. Und deswegen, das heißt, The Prophecy haben es also quasi dann irgendwann auch einfach ins Image reingetragen.
Genau, und das ist einfach authentisch. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein guter Abschluss für dieses Thema. Ich glaube, man muss auch authentisch auftreten. Man kann nicht mit einer Brand, mit einer Visual Identity, mit einem Design etwas kommunizieren, was man nicht ist. Das fällt 100%. Spätestens in den ersten 10 Sekunden eines Live-Auftrittes massiv auf und dann fühlt es sich unpassend an.
Ja, immer. Gilt für Menschen, gilt für Firmen.
So ist es, ja. In diesem Sinne kommen wir zu unserer letzten Rubrik tatsächlich, nämlich der neuen Musik. Haben wir uns dieses Mal gedacht, so kurz vor dem Christbaumfest, was gibt es denn an tollen Weihnachtsliedern in der Metal-Welt und wie geil finden wir die? George, du hast hier gleich mal 3 Bands genannt, die dir einfallen.
Ich habe gut durchgemischt, genau. Ich habe im Vorfeld mir überlegt, wir nehmen ja hier jetzt am Wochenende vor Weihnachten auf.
Vierter Advent.
Kleiner Angriff auf euch. Während ich hier ausführe, könnt ihr mal kurz für euch selber überlegen, was ihr als Antwort nennt. Übrigens völlig egal, ob es eine säkuläre Metalband ist oder ob es sehr gut.
Ich habe da eine christliche Metalband gemacht.
Alles gut, zu Blind Guardian komme ich gleich. Ich starte aber mit einer Captain Obvious Band aus der christlichen Szene, Becoming the Archetype. Wunderbare Progressive Death Metalcore, was auch immer, Band. Die haben sich wie viele andere Bands auch natürlich an diesem Thema abgearbeitet und haben eine wunderbar brüllige und laute Version von Oh Holy Night aufgenommen. Das würde ich nennen bei meinen liebsten Weihnachts-Metal-Songs. Dann, worauf ich gerade sehr abfahre, ein etwas anderer Christmas-Song von Grave Robber. Das ist so eine amerikanische Horror-Punk-Band. Also wer in Deutschland so The Other kennt und Bloodsucking Zombies from Outer Space, der kommt bei Grave Robber sehr gut raus. Treten auch immer so mit so Totenkopfmaske auf, ziemlich geil. Die haben Scary Christmas to You, wo sie quasi diesen ganzen Weihnachtskonsum kritisieren. Geht gut ab. Misfits voll dabei. Und für den Kitsch-Teil nehme ich jetzt mal nicht Theocracy Bethlehem, weil das ist viel zu obvious. Aber Malik hat gerade schon eine Blind Guardian DVD in die Kamera gehalten, die ihr jetzt im Podcast nicht hören könnt, aber wir gucken uns ja parallel über Videochat zu. Blind Guardian haben vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht genau, paar Stunden, paar Wochen, eine Version von Merry Christmas to Everyone rausgebracht auf YouTube und ich habe mir vorhin das Video angeguckt und ich bin weggebrochen. Habt ihr das gesehen, was für Outfits sie da anhaben? Mit Perücken
und alles? Ich weiß
alles
noch gar nicht. Nee. Moment. Sag nochmal, wie hieß das?
Merry Xmas to Everyone.
Merry Xmas Everybody.
Ah. Ja, genau. Ah. Herrlich. Übrigens auch eine seltene Anekdote, Hansi mal wieder Bass spielen zu sehen auf einem Video. Aber sie echt, die Outfits, die haben sich da echt in Perücken und die schrägsten Klamotten überhaupt geworfen. Das sind so meine Highlights dieses Jahr. So, jetzt ihr.
Wie alte Halloween eigentlich, oder?
Ja, so ein bisschen.
Von der Attitüde?
Völlig Quatsch.
So, ich kann nicht antworten, ich muss das jetzt sagen.
Sieht schon ein bisschen abenteuerlich aus, dann springe ich mal ein. Es kam eine ganz, ganz, ganz neue Weihnachtsplatte raus und zwar von Majestica. Kennt jemand von euch die Band Majestica und weiß, wo man die einordnen muss?
Nee.
Ganz spannend. Ich kenne Reinkseed.
Ja, ganz spannende Geschichte. In der christlichen Metal-Szene kennt man vielleicht noch die Bands Reinkseed und Golden Resurrection. Die waren so bis, ich sag mal, 2012, 2013 unterwegs bei Christian Liljegren, dem Sänger von Narnia, den wir auch, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal zum Interview hatten. Und der Typ, der diese Bands gegründet hat, also vor allem Reinkseed, heißt Tommy Johansson und den Sabaton-Fanboys dürfte jetzt was aufgefallen sein, weil das ist nämlich der aktuellste Neuzugang, jetzt auch schon 3-4 Jahre her, bei Sabaton, also er ist Gitarrist von Sabaton und aus rechtlichen Gründen musste er dann Reinkseed umbenennen in Majestica und hat damit jetzt Trommelwirbel ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Und es ist wirklich das kitschigste Klimper-Power-Metal-Dings, das ich in den letzten 10 Jahren gehört habe. Also kein Klischee ausgelassene, ultra glitschige, schleimige Melodien. Keyboards, die von Glocken und von schnellen Streicherarrangements nur so überquellen. Unglaublich cremige Gitarren und Falsettgesang in abartigen Höhen. Also wer Sabaton zu hart und zu unmelodisch findet, der wird dann mit Majestica in Zuckerwatte, in klebrige Zuckerwatte eingewickelt und mit Honig übergossen.
Ich bin raus.
Das ist mein Tipp zu Weihnachten.
Sehr gute Beschreibung, muss ich mir gleich mal reinziehen. Habe ich jetzt voll Bock drauf.
Ja. Ich habe es erst vorhin spät gesehen. Ich
dann schieß mal hinterher,
Tobi. Leider nichts. Mir ist leider nichts eingefallen. Tut mir leid.
Werde ich dir gleich was an die Hand geben können. Ja,
danke.
Da wirst du sagen, ach ja, klar.
Vermutlich.
Tobi?
Meine liebsten Weihnachts-Metal-Songs. Ich muss gestehen, ich habe keine liebsten Weihnachts-Metal-Songs. Das einzige Weihnachts-Metal-Album, das mir eingefallen ist, so spontan vorhin, war hier von Onkel Tom. Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Das ist schon auch schon wieder ewig alt, glaube ich. War schon früher irgendwie so ganz spaßig, aber ich habe es ewig nicht mehr gehört. Ich habe wieder angefangen, wie jedes Jahr das Weihnachtsoratorium von Bach zu hören. Und je nachdem, wie man da argumentiert, wenn man die Instrumentierung aber schon austauscht, könnte man das möglicherweise auch noch als Metal durchgehen lassen, je nachdem. Weiß nicht, Fight Me.
Du hörst doch Bach nur, weil du Bachmann heißt, oder?
Das ist korrekt.
Sehr einfach.
Ich hab eigentlich keine Ahnung, wer dieser Dude ist, aber ich habe wohl gehört, er sei berühmt.
Ja, es sind diese schnarrende Dings, das man manchmal verwendet im Weihnachtsoratorium, welches dann so klingt wie so ein fetziger E-Bass.
Trumscheid?
Ja, kann sein. Also anstatt im Cello.
Ach so, die Gambe, die Viola da Gamba.
Ja, die Viola da Gamba. Herrlich.
Die macht
aus jedem Oratorium ein Metal-Dings.
Sehr Malik, schönes Ding, ja.
Etwas weihnachtlich-metallisches sein?
Leider gar nicht. Ich hätte nur eher etwas zum Jahresende, was ich anbieten könnte.
Sehr gerne.
Und zwar, ich bin ja alt, ne? Deswegen mag ich auch nicht viel neue Musik, aber ein Ding hat mich dieses Jahr weggeblasen und das hat den passenden Namen, sowohl zur Pandemie als auch zum Jahresende. The End of All We Know heißt der Song von Bleed From Within, eine Band aus Glasgow. Bleed From Within, The End of All We Know. Geiles Video. Ich muss sagen, wir haben selber mal ein Video gedreht, das heißt Hellcome. Das folgte dem gleichen Prinzip. Wir wollten eigentlich nicht die Band zeigen, sondern mehr so das Thema. Da ging es um Geflüchtete. Und das haben wir dann auch so gemacht, dass man die Band quasi immer nur in Silhouetten sieht. Und die haben das in dem Video auch wunderbar genau mit dem Konzept auch auf andere Art natürlich, aber durchexerziert. Ich finde auch das Video geil. Das ist also die ganze Platte ist gut, aber das ist auch ein Song, der mich so weggehauen hat. Und The End of All We Know, so fühlt sich ja so ein bisschen dieses 2020 für viele an, wobei ich nicht glaube, dass es 2021 so unglaublich anders wird.
Und so fühlen sich die nächsten drei Jahre für uns
vielleicht an. Genau, aber es kann halt auch sein, dass man das im Positiven sieht und sagt, okay, jetzt kommt dieses Jahr. Also dieses Jahr hat einiges geändert, was wir für normal gehalten haben. Das war jetzt nicht die Intention des Songs, aber das möchte ich jetzt an der Stelle mal so einwerfen. Und dieses neue Normal, mit dem gehen wir irgendwie auch in dieses nächste Jahr rüber. Und das ist, finde ich, auch so akustisch der passende Song dazu. Ich werfe euch da gerne mal einen Link rüber dann.
Ja, sehr gerne. Wir packen es in die Shownotes. Übrigens, wie auch alle anderen Weihnachtstipps.
Spotify-Playlist machen, wo wir das dann alles reinwerfen.
Ja, genau. Wir haben in unsere Spotify-Playlist die kompetent von Chrisse und Josh.
Ich würde auch sagen, das Video sollte man sich dann auch mal angucken. Hier für die Shownotes werfe ich mal hier in den Chat.
Sehr gut.
Dankeschön. Sehr geil. Dann würde ich diesen Rundflug kurz abschließen. Und zwar mit einem Hinweis, wo man sich denn noch so irgendwie so Songs abholen kann. Jetzt natürlich temporär aus der Sicht aus der christlichen Metal-Szene, in Anführungsstrichen. Gibt es ja in Amerika ein relativ großes Label für Metalcore, Solid State Records. Und die haben, ist schon ein paar Jahre her, 2014, ich mach's mal gerade auf, eine Compilation rausgebracht namens Midnight Clear. Und da sind alle Größen aus der Szene drauf. Also ich lese mal kurz hier die Bandliste vor. August Burns Red, Fit for a King, For Today, Wolves at the Gate, Becoming the Archetype habe ich vorhin genannt. Genau das Lied, was ich vorhin genannt habe, ist da auch drauf. Und die haben sich wirklich an so Weihnachtsklassikern, ich will jetzt nicht sagen vergangen, sondern haben die interessant neu interpretiert. Teilweise, wie man es von den Bands und ihrem Stil erwartet, einfach den band-eigenen Stil drüber gestülpt, teilweise aber auch völlig Neues gemacht. Wie gesagt, hat ein paar Jährchen auf dem Buckel, Midnight Clear, eine Compilation von Solid State Records. Aber wir werden sie auf jeden Fall nochmal verlinken, weil die wird einfach nicht schlecht. Und wer es gerne ein bisschen obskurer mag, da gibt es ein etwas untergründigeres Label, nennt sich Rottweiler Records. Das ist für einen Deutschen immer ein bisschen komisch. Aber für einen Ami ist halt klar, dass das der Hund ist. Genau, dementsprechend heißt auch, die machen seit Jahren schon immer so zu Weihnachten eine Compilation. Die kann man dann sich auf Bandcamp shoppen. Nennt sich Flair's Naughty Dog. Die sind inzwischen bei Ausgabe 8. Und ich habe das dieses Jahr mal mitbekommen. Der hat echt auf Facebook irgendwie, der hat echt irgendwie alle Bands, hatte Rundmails geschrieben. Das Prinzip von diesem Sampler ist einfach, er sammelt echt irgendwie alles, was irgendwie halbwegs hörbar aufgenommen ist. Hat nur zwei Kriterien. Also eben, dass es nicht ganz zum Fremdschämen anzuhören ist und zum anderen, dass es irgendeinen Bezug zu Weihnachten haben muss. Und stellt das dann quasi so als Promo-Compilation zur Verfügung. Und das sind echt, also es ist teilweise schon echt obskur. Aber es sind aber auch, Rex Carroll ist zum Beispiel auch drauf. Der ist dann, steht dann eher so für die gemäßigte Seite. Rex Carroll, Gitarrist von White Cross, also alte 80er White Metal. Dann die von mir vorhin angesprochenen Grave Robber sind drauf, aber teilweise auch irgendwelche Metal-Bands aus Indonesien oder so. Wer da ein bisschen Lust auf Abenteuer hat, kann sich gern auf Bandcamp mal Probe hören. Flair's Naughty Dog, gut. Volume 8 von Rottweiler Records. So, und dann haben wir natürlich noch neue Musik. Also nicht nur Weihnachtsmusik, sondern auch außerhalb von Weihnachten. Es ist was passiert. Und zwar Signum Regis. Im neueren christlichen Mittelbereich durchaus eine bekannte Nummer, auch sehr beliebt. Sie sind so aus dem Kreis des neueren Power Metal. Also auch sehr kitschig. Ich finde sie besser als Sabaton. Sie machen mehr Musik als Sabaton.
Lang nicht so kitschig wie Majestica.
Definitiv. Die haben jetzt noch kurz vor Weihnachten eine neue EP gedroppt, nennt sich Flag of Hope. Haben zu dem Titelsong ein Video gedreht und das Besondere an diesem Titelsong, der musikalisch sehr solide, also wer Signum Regis bisher mochte, wird sich auch diese EP shoppen, um mal den Werbemodus anzuwerfen. Aber auf der Flag of Hope Video Single sind ganz viele Gastsänger dabei, unter anderem ihre sämtlichen alten Sänger, die hatten ja viele Sängerwechsel, aber auch hier Matt Smith von Theocracy und andere. Ruhig mal einen Blick drauf werfen.
It's ansonsten, time to raise the flag of hope.
Flag of hope? Boah, geil. Ja, lass das mal beim nächsten Creator-Konzert machen.
Das verstehen auch nur Kids aus den 80ern, oder?
Nee, die Flag of hope, die raisen sie immer noch.
Ja.
Creator sind ja auch gut darin, sich neu zu vermarkten. Und die waren ja schon immer so Crossover, sich mit irgendwie. Ich packe mir irgendwie, was gerade angesagt ist. Ich glaube, die waren ja auch mal mit Caliban auf Tour oder so, gell? Kann das sein?
Mhm. Würde Sinn machen als
Roadrunner. Ja, Caliban im Vorprogramm. Ja.
Also diese. Ich glaube, Flag of Hate kennt man immer noch.
Ja, spannend cool. War damals zur Flag of Hate vor ein paar Jahren in Stuttgart gewesen, natürlich in der Hauptstadt des Schwabenlandes. Und dann natürlich auch wieder hier einer mit einer Fahne da gewesen und dann Mille so, ja geil, hier Fahne, passt da zum nächsten Song und hier und bla bla bla. Gib die mal vor und dann nimmt er die und schwenkt die und Mitte in Stuttgart und das war halt eine Baden-Fahne. Großherzogtum Baden. Herzogtum Baden, wie auch immer. Und schwenkt dieses Herzogtum. Ding in Stuttgart und hat natürlich sehr viel Ärger dafür gekriegt. Die kam
trotzdem. Ja, das war die Flag of Hate.
Ja, gut.
Hat doch das ist so gepasst. Revierfeindschaft.
Ja.
So Lokalfeindschaft.
Ja, die Schwaben und die Badner.
Okay.
Das sind zwei Bundesländer gefüllt.
Ja. Also wir, Tobi und ich wohnen im Exil.
Ich musste im Exil studieren.
Böse. Sollen wir zurück in unsere Heimat gehen?
Ah, ja, da gibt es auch noch was Neues. Aber rein
musikalisch,
bitte.
Ja, ja. Aus Heilbronn, ich glaube, wir haben es im letzten Podcast auch schon angesprochen. Dawn of Revenge bringen ja gerade auch eine Modern Thrash Metal Band. Jetzt bringen wir wieder alle Welten zusammen. Neue Musik, erste Single haben wir im letzten Podcast vorgestellt. Am 30.12. kommt die zweite Single mit dem Namen Fire. Da sind wir mal schwer gespannt. Und außerdem gibt es noch was nicht Metaliges aus Heilbronn. Tobi, willst du da was zu sagen?
Deine Band hat Dinge gemacht.
Ja, eine meiner Bands wieder. Aber ist das nicht so ein shameless Self-Plug, oder?
Gönn dir. Wir können ja einfach so tun, als wärst du jetzt unser spezieller Gast und könntest jetzt... Ja, genau. Also Tobi, jetzt erzähl mal von deiner Band.
Genau, also ich spiele ja in einer Band, die sich The Distillery Rats nennt. Und wir machen Irish Folk Punk. Und wir haben natürlich dann ein Klassiker des Irish Folk Punks, Fairy Tale of New York, aufgenommen in der natürlich Corona Home Office Remote Dings Version, ein Video draus gemacht passend zum Thema, also es dreht sich so ein bisschen um ein Paar, das sich ein bisschen zerstritten hat, und das ist ja eine sehr gute Überleitung zu häuslicher Gewalt, die ja in Zeiten von Corona doch noch deutlich angestiegen ist. Und das Ganze natürlich dann verbunden mit einem Aufruf an entsprechende Organisationen, die da Opfern und so weiter Hilfe zur Verfügung stellen, den ein oder anderen Groschen zu spenden, der jetzt aufgrund ausgefallener, Feierreihen
im AKK
übrig bleibt. Zum Beispiel, genau.
Ausgefallener Eierschlotz im AKK.
Ja, das war so der wäre gewesen am vergangenen Donnerstag. Eigentlich so dieses Band-Highlight immer am Ende des Jahres, aber dieses Jahr nicht dafür diese kleine Video-Einspielung mit der Bitte, Menschen oder Organisationen, die in Not sind oder Hilfe brauchen, ein bisschen Geld rüberzuschieben, wer was übrig hat.
Habt ihr dann in dem YouTube verlinkt, oder?
Man kann gerade sowieso nicht irgendwie einkaufen gehen, weil der ganze Einzelhandel zu hat. Dann nehmt doch einfach mal das ganze Geld, das man schon sonst irgendwie in Playstations investiert hätte, und gibt es mal vielleicht Organisationen, die es sinnvoll verwenden können.
Ich habe gehört, Cyberpunk für die Konsolen wird jetzt rückerstattet. Kann man 1:1 rüberschieben.
Ich würde gerne mal eine Idee hier reinwerfen für alle Bands da draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für den Zweck passt. Wie gesagt, ich habe eben schon von diesem Song gesprochen, Hellcom, da ging es ja um dieses Flüchtlingsthema 2015 und später. Und weil ich persönlich also auch familiär und so Bezug zu sowas habe, also ihr hört ja, ich habe einen arabischen Namen, ne? Also der arabische Teil meiner Familie väterlicherseits ist auch geflohen aus dem Irak. Und sogar meine Mutter, die in Deutschland, also ne, Deutsche ist, aber deren Elterngeneration nach dem Zweiten Weltkrieg waren auch vertriebene Deutsche. Das heißt, das Thema Flucht war mir gar nicht so präsent, ne? Ich bin auch einfach aufgewachsen in Deutschland, wie wahrscheinlich alle von uns hier. Aber in dem Moment, wo das so politisch auf die Agenda kam, und wir haben halt so einen Song geschrieben, weil uns das auch beschäftigt hat, und als es dann darum ging, ein Video dafür zu drehen und ich mir Gedanken gemacht habe, was will man da zeigen, kam mir ziemlich schnell die Idee, so typisches Metal-Video ist natürlich, du machst so ein paar Bombenangriffe und so ein paar schreckliche Kriegsbilder und machst die Mucke drunter und dann hast du ein Metal-Video und dann hast du was über Flucht gesagt und über Fluchtursachen und das kannst du immer gut anprangern. Dann dachte ich so, aber eigentlich, worum es uns geht, und weil ich es halt auch weiß, ist, dass man redet immer über die Flüchtlinge, die Geflüchteten und so. Aber das sind ja ganz normale Leute. Die waren gestern noch Arzt oder Architekt oder Verkäuferin oder weiß ich auch nicht, Mutter und Vater oder Designstudentin und müssen jetzt einfach mal weg. Und unter lebensbedrohlichen Bedingungen, wissen wir alles. Und dann haben wir gedacht, wie wäre es, wenn wir die so darstellen wie das, was sie nämlich eigentlich sind, ganz normale Menschen im Sinne von ein hübsches Porträt mal über jemanden machen. Also Porträt im Sinne von Fotoporträt, ne? Wenn du jemanden in ein Fotostudio mitnimmst, sag ich, hätte gerne ein schönes Porträtfoto. Und haben dann tatsächlich mit sehr viel Rechercheaufwand sind hier in Flüchtlings, nicht Unterkünfte, aber so Organisationen gegangen, haben mit vielen gesprochen. Hast auch das Problem gerade bei muslimischen Menschen, ne? Dann ist so die möchten dann nichts mit Musik zu tun haben oder möchten nicht in Kameras sprechen und. Und haben aber welche gefunden, die gerne so ein bisschen, einen Hauch ihre Geschichte erzählen wollten. Haben wir dann schriftlich gemacht, sieht man also im Video so ein bisschen Schrift, wo die herkommen. Sehr, sehr unterschiedliche Menschen, Männer, Frauen, älter, jünger, schwarz, weiß, alles. Und genau uns als Band in dem Moment halt zurückgenommen. Und nachdem wir das Video fertig hatten, war eigentlich die Idee ein bisschen so eine ähnliche, wie jetzt Tobi gerade erzählt hat. Also so dieses, okay, wir würden gerne eigentlich auch was bewirken damit. Das ist nicht nur Plattenpromo, sondern wir haben hier was zu sagen und wir wollen eigentlich, dass da eine Message durchdringt. So, ne? Und Dann war ich auf die Idee gekommen, was ist, wenn wir das umdrehen? Weil wenn du einen Spendenaufruf machst, kriegst du natürlich in deiner bestimmten Peergroup, die dir besonders zugewandt sind, eine bestimmte Resonanz. Aber dann ist uns was eingefallen, was extrem gut funktioniert hat. Vielleicht kann das die eine oder der andere adaptieren. Und zwar haben wir gesagt, okay, wir machen das anders. Wir hätten gern maximale Verbreitung, sowohl für uns als auch für die Message. Gerade in dieser Zeit, ne, das war ja 2018, da war die Diskussion noch eine ganz andere, AfD-Gründung und so weiter. Als eben auch, was sinnvoll faktisch Gutes tun. Und haben gesagt, für jeden, ich glaube, das war so eine Facebook-Aktion, wo du das nachhalten konntest, für jeden Share von dem Video zahlen wir 10 Cent an, das war so eine Sprachhilfe für Geflüchtete, ne, bestimmte definierte Organisationen, wo ich jetzt auch Beziehungen zu habe, wo ich Leute kenne, wo ich wusste, das ist legit, und haben gesagt, okay, macht uns arm. Wir wussten selber nicht, wird das 1000-mal geteilt, wird das 10.000-mal geteilt, keine Ahnung, so ist, ne, lass mal gucken. Haben gesagt, 10 Cent für jeden Share. Und dann hast du nämlich auf einmal die Leute, die das aus welchem Grund auch immer dann machen. Entweder die unterstützen die Message, dann teilen die das gern. Oder die unterstützen die Message und sagen, hey, ich habe hier noch 4 Facebook-Gruppen, dann teile ich das 4-mal. Oder die sagen, ich finde die voll scheiße, jetzt mache ich die mal arm. Ja, bitteschön. Weil es die Message trotzdem spreadet. Ja gut, ist unser Geld, aber ob wir das jetzt in ein Video investieren oder in diese gute Sache, so, das heißt, niemand anders muss irgendwie die Tasche aufmachen und diese mühsame, wo war jetzt noch das Spendenkonto und da muss man noch dran denken und ihr wisst ja, wie es ist, ne? Da fällt ja viel einfach unter den Tisch, sondern die haben einfach gesagt, okay, hier die Revolutions, die machen es halt, die Statis, wie viele sagen, und tatsächlich kam es dann zu abgefahrenen Sachen. Manche haben zum Beispiel gesagt, ich habe das Video gesehen, aber ich habe selber gar kein Facebook oder ich habe selber gar kein PayPal oder worüber wir das gemacht haben, kann ich woanders hin Geld überweisen? Dann haben wir einfach dieses Konto natürlich durchgegeben und dann haben Leute das, also da dann extra, was weiß ich, 10 Euro hingeschickt, weil sie sagen, ja okay, ich kann das Video nicht teilen, weil ich kein Facebook habe und wir würden sonst nicht sehen, dass man es geteilt hat, ne, vom Zähler her, wir könnten nicht sehen, wie oft es geshared worden ist, und es kamen so Effekte wie, wir hatten auch damals für die Bands so einen Sponsor aus einem ganz anderen Bereich und die haben wir auch angesprochen, die haben gesagt, wisst ihr was, egal was ihr einsammelt, wir verdoppeln das. Und dann haben andere Leute auch noch gesagt, ist so von unserer Seite, egal was ihr ansammelt, wir verdoppeln das. Und am Ende hatten wir halt ein paar Monate von diesen Sprachkursen für geflüchtete Frauen finanziert, indem die Idee, wie wir das da draußen angebracht haben, so attraktiv war, dass es Leute extra angestachelt hat, sozusagen das zu machen. Und ich möchte das jetzt nicht, das ist jetzt nicht so eine Hey-Success-Story, sondern das ist eine Blaupause. Wenn ihr da draußen denkt, vielleicht gerade in dieser Zeit oder ihr habt eine Message, die ihr unterbringen wollt und ihr wollt auch selber was investieren, ne, so ein Video kostet ja auch ein paar tausend Euro, es ist ja auch nicht so, als fällt das vom Himmel. Wenn du dann einfach ein bisschen Budget obendrauf denkst oder sammelst in der Band und sagst, wir machen zum Beispiel so eine Idee und bringen dadurch das ganze Ding aber nochmal anders zum Fliegen. Ich glaube, das Video hatte nachher 30.000 Views oder so. Dann, und das war nur YouTube, also auf Facebook waren es halt auch nochmal eine ganze Ecke. Dann ist es schon so, dass man mehr bewegen kann, als nur die Peer Group anzustacheln. Die, die sowieso gespendet hätten, die sowieso das Video geteilt hätten. Und also das nur mal so als eine persönliche Lebenserfahrung. Da war eine Idee, die hat funktioniert. Und wie ich finde, das war eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle. Das finde ich immer die schönsten Momente, wenn man das hinbekommt. Und für diese Sache geht da vielleicht auch sowas. Sorry, long story, aber ich glaube, man muss ein bisschen ausholen.
Wertvolle Story. In diesem Sinne, ich glaube, das war die letzte Folge von uns in diesem Jahr. Oder?
Vermutlich, ja.
Ja, mal sehen, was irgendwie zwischen den Jahren noch passiert. Aber tatsächlich auch die längste bisher, oder? Mit jetzt ja. 1,53.
Tatsächlich, wir stehen schon.
Malik lacht.
Also Malik lacht.
In diesem Sinne wünschen wir euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ja.
Bleibt ja, gesund. Frohes neues Jahr.
Gesund bleiben.
Oder ja. werden, ja.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Ciao, ciao.